Otto und Sabrina haben einen Gast und reden über Filme.
Hallo und herzlich willkommen zu Otto und Sabrina haben einen Gast und reden über Filme. Ja, so ist das. Das meiste aus dem Titel stimmt noch immer. Ich sitze hier, Otto. Sabrina schneidet das Ganze und macht es sendefertig. Ich habe einen Gast hier und wir haben über Filme gesprochen. Ihr kennt das, oder? Oder kennt ihr das? Spürt ihr das? Spürt ihr das langsam, diesen Herbstblues? Die ein oder andere E-Mail kommt einfach nicht, die man sich erwartet. Vielleicht kommt eine SMS nicht, auf die man hofft. Vielleicht meldet sich die Person nicht, von der man sich so gewünscht hat, dass sie sich meldet. Das ist so. Das bringt der Herbst mit sich. Diese kleinen grauen Wolken, die auf einmal über allem sind. War der Sommer doch nicht so toll, wie wir uns erwartet haben? Hat man Angst vor dem langen Winter? Hat man Angst vor der Gasheizung? Vor der Gasheizung? Was rede ich da? Ich meine vor der Gasrechnung. Wahrscheinlich. Und das Einzige, was uns alle aufheitert, ist die Viennale. Ist die Viennale, ist dieses großartige Festival, das uns alle zusammenbringt, um uns das Beste der Festivalsaison, das Beste des Festivaljahrs in unsere heimischen Kinos zu bringen. Nach Wien. Ins Gartenbaukino, ins Stadtkino, ins Metro, Filmmuseum, Urania. Das sind sie. Die großen Kinos, zu denen wir zahlreich hinschwärmen werden, um uns ein bisschen was von diesem Alltagsherbsttrott zu nehmen. Und ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich kann das jetzt richtig gut brauchen und ich freue mich schon drauf. Jetzt ist natürlich die Frage, hunderte von Filmen im Programm. Ich glaube, 121 Feature-Filme sind es. Rahmenprogramm, DJ-Sets, Partys. Irgendwie verliert man da leicht den Überblick. Ich habe gute Neuigkeiten. Ich habe mir eine Filmjournalismus-Göttin geholt. Die gute Ginny Brenner hat es endlich geschafft, hier zu uns ins Wohnzimmer zu kommen. Die Ginny ist schon so lange geplant und ja, muss euch das nicht erzählen. Die letzte Staffel ist quasi mittendrin unterbrochen worden. Da waren sehr viele tolle Folgen geplant und Ginny war natürlich ganz oben auf meiner Wunschgästeliste. Sie hat doch schon zugesagt und es war alles ausgemacht. Und naja, manchmal kommt es halt anders. Aber jetzt hat sie es doch geschafft. Jetzt haben wir doch einen Grund gefunden, sie hierher zu holen ins Wohnzimmer. Und ich glaube, ich hätte mir wirklich niemand Besseren holen können, um herauszufinden, welche Filme man gesehen haben muss bei der Viennale, wie man vielleicht übersehen hat, welches kleines Gusto-Stückerl in den Untiefen der Programmhefte vergessen wurden. Ich weiß jetzt nicht wirklich, wann diese Sendung hochgeladen wird. Wir haben da ein bisschen Probleme mit dem Kalender, mit dem gemeinsamen. Aber ich bin mir sicher, sie wird rechtzeitig hochgeladen, bevor die Viennale beginnt und ihr euren Plan fertig haben müsst. Wie immer freuen wir uns über die herzliche Unterstützung vom Ray Film Magazin und wünschen euch viel Spaß bei der Viennale Totale 2022 mit Ginny Brenner. Ich glaube, vom Skip kennen wir uns.
Kann also sein, ja.
Nicht, dass ich irgendwas mit dem Skip zu tun hätte, aber ich weiß genau, wann wir uns das erste Mal gesehen haben, Ginny. Das war bei einer Viennale, ich würde sagen 2015 oder 2014.
Ja.
Es war bei der PK, Gartenbau, damals noch Hurch. Mhm. Und ich bin rausgekommen und da war die Babsi und der Paolo und sie sind alle gestanden. Und ich bin mit der Skip-Beilage gestanden, die ich sehr gern gehabt habe, muss ich leider sagen. Die war einfach übersichtlich und hat meinen Geschmack getroffen. Ja. Und da bist du da gestanden und dann hat die Babsi, glaube ich, gesagt, so, frag die Ginny, was du anschauen sollst. Und
das ich glaube, ich kann mich dunkel erinnern.
Nämlich noch mit Erklärung. Ja. ja, den haben alle in Cannes gesehen, ja, aber interessiert mich überhaupt nicht, den brauchst du nicht und den schau dir den an. Also das habe ich so sympathisch gefunden. Oh. Ich habe mir alles angeschaut, was du mir damals empfohlen hast.
Und habe ich recht gehabt.
Ich glaube. Naja. Ich glaube,
das. Nein, das ist ja total lustig, weil ich mit der Lena oft diskutiere über Filme. Also ich meine, die Lena, ich schätze ihren Geschmack sehr, ja. Mhm. Aber wir sind oft so auseinander. Es ist so, ja. Es ist total schräg oft, ja. Also wo ich Sachen wirklich überhaupt nicht mag und sie dann voll und umgekehrt. Und dann wieder sind wir uns so einig, wenn wir was lieben und hassen, das ist ganz schräg. Ich mag sowas.
Genau, aber ich habe mir gedacht, das ist, weil es ja unseren Podcast wirklich nur mehr alle paar Monate gibt und wir nicht mehr so aktiv sind und du warst ja schon lange geplant für unsere Jonathan Demme-Folge und ich würde noch immer gerne mit dir über Jonathan Demme reden, aber jetzt haben wir zumindest den Grund gefunden, die Biennale, und du bist doch eine Person, die zumindest ich geglaubt habe, das ganze Jahr Festivals unterwegs und alles gesehen
hat. Nein, es war eine Ausnahme heuer, weil ich, es war normalerweise, fahre ich, kann Berlin, Venedig. Aber dieses Jahr ist es halt irgendwie nicht ausgegangen aus Gründen, was die Postpandemie, Aufarbeitungslamp, wieder aus dem Bett rauskommen. Nein, das war einfach viel zu viel. Es ist einfach nicht ausgegangen.
Ja, aber verstehe ich. Aber war es das erste Jahr, wo wieder alle Festivals normal stattgefunden haben?
Wenn ich mich jetzt richtig, weil voriges Jahr war es. Weil voriges Jahr war ja Cannes im Sommer und Berlin auch so teils verschoben. Ja, Venedig ist durchgegangen. Venedig war.
Ja, genauso. Das ist genauso dieses Zeitfenster, wo ja auch die Biennale jetzt zwei Jahre hintereinander enormes Glück gehabt hat, weil direkt danach Schranken. Ich habe leider die letzten drei Tage letztes Jahr versäumt. Ich habe da noch immer Filme, die ich nachholen muss. aber ich freue mich sehr. Es ist die 60. Biennale. Die wievielte, weißt du, für dich? Ich müsste jetzt nachrechnen. Boah. Ich glaube, es sind 23 bei mir.
Das ist eine super gute Frage. Weiß ich nicht. Ich glaube, ich war... bei mir ist ja das so fließend gegangen. Ich war ja zuerst so als normal als Schauende und dann irgendwie als Journalistin. Also, aber es muss irgendwann Mitte der 90er gewesen sein.
Mhm. Wirklich?
Ja.
Kurz vor mir?
Ja. Ja,
schön. Meines war 99.
Nein, da war ich definitiv schon vorher.
Weißt du noch deinen ersten?
Definitiv schon vorher. Nein, echt nicht mehr. Ich weiß es nicht mehr. Es ist all in a blur, wirklich.
Okay, noch ganz kurz, was du sicher weißt für unsere Statistik. Wo setzt du dich gern hin im Kino?
Ich sitze am liebsten im Gartenbau bei diesen Zweierplätzen, links oder rechts.
Natürlich. Das ist super. Es gibt eine gute Nachricht für alle, die das so sehr lieben wie ich. Es gibt wieder fixe Plätze.
Yes.
Das liebe ich schon sehr, weil das macht sehr viel aus in meinem Kopf mit der Planung. Weil ich weiß, du musst sonst im Gartenbau eine Dreiviertelstunde früher sein.
Ja, natürlich.
Wenn du nicht die erste Reihe haben möchtest.
Ich bin ja überhaupt jemand, ich sitze lieber in der ersten als in der letzten Reihe.
Okay.
Ich mag es nicht so gern. Wenn ich schon im Kino bin, dann mag ich gern alles ausgefüllt vom Bildschirm. Mich stört das ganz hinten, dass ich gar nicht gleich fernschauen.
Das stimmt, aber ich meine, im Gartenbau ist schon nochmal was anderes, oder? Ich meine, Urania, sage ich, gebe ich dir recht, Metro-Kino, Stadtkino erste Reihe von mir aus. Aber Gartenbau, huiui.
Auch Gartenbau hinten, ich weiß nicht, nein, also letzte Reihe. Und ich bin ja noch, also ich bin ja überhaupt da komisch, weil ich mag es ja auch fußfrei nicht.
Du magst es nicht.
Nein, weil ich habe ganz gerne, und wenn alles sitzt und wenn es finster ist, dann tue ich ganz gern heimlich meine Füße irgendwie so ein bisschen rauf. Weißt du? So, dass ich habe dann schon bei jedem Kino, weiß ich schon genau, wie ich es am besten mache, ohne dass ich den störe, der vor mir sitzt.
Aha.
Oder ohne dass er sich beschwert. Aber
wenn du so jemanden wie mich vor dir hast, natürlich würde ich mich beschweren, aber ich fresse es halt in mich rein. Weißt du, ich würde das natürlich spüren, so, super, da habe ich jetzt ein Knie. Nein,
also ich würde.
Wir haben uns ja bei der Biennale sowieso alles easy und jeder hat sich gern und jede.
Ja, eben.
Und die zweite Frage aus der Statistik, welches Bundesland? Aus welchem Bundesland kommst du?
Ursprünglich aus Oberösterreich.
Schon wieder Oberösterreich.
Ja, sorry.
Aber
schon seit über 30 Jahren naturalisiert in Wien.
Alles klar. Sehr gut, ich gebe dir trotzdem einen Strich für Oberösterreich und ich glaube, die führen jetzt. Ich habe den Zettel gerade nicht bei der Hand. Ja, wollen wir ganz kurz nur sagen, ich habe dich gebeten, du suchst dir 10 Filme raus, die du für erwähnenswert hältst oder die du dir vielleicht sogar jetzt anschauen möchtest. Wie auch immer, das ist dir überlassen und ich habe mir 10 ausgesucht. Ich bin schon sehr gespannt, ob es Überschneidungen gibt. Ich bin mir fast sicher. Magst du einfach anfangen? Was ist dein erster Film, wo du sagst?
Mein erster Film, das ist gleich einer, der in Venedig gewonnen hat, was mich irrsinnig gefreut hat, war All the Beauty and the Bloodshed von Laura Poitras. Den fand ich super. Das ist eine dokuischer Film-Essay über die Fotografin Nan Goldin. Die ja unglaublich, also ich hab, die war mir natürlich immer ein Begriff, die Nan Goldin, weil die ist halt berühmt, man kennt es halt. Die, das war eine Fotografin, die hat in New York der 60er, 70er, 80er Jahre sehr viel fotografiert und war, also war auch in Warhols Dunstkreis unterwegs, aber hauptsächlich so bei den, in den Clubs mit den Drag Queens, Transgender Culture und hat irrsinnig super Fotos gemacht. Und ich, mir ist erst durch diesen Film wieder bewusst geworden, wie irrsinnig stilbildend die eigentlich war. Also die hat Fotos gemacht, das ist, wenn man sich, wenn man sich dann ein bisschen später dann die, die Velvet Underground Covers zum Beispiel anschaut, natürlich jetzt nicht die, nicht das, an was wir jetzt denken, also nicht die Banane, sondern, aber die, oder die Fotos, die, die frühen Velvet Underground Fotos auch, wenn man sieht, dass diese, diese Ästhetik, die gab es vorher nicht. Die, das war strange, also so Fotos, so, so beiläufige Fotos, wo ein bisschen was verschwommen ist, das war irgendwie, da war, das war eher so ein bisschen Helmut Newton-Ästhetik, so alles so glatt und ich meine, dann war dann in den 80ern erst, aber trotzdem, also oder so, so Twiggy-Ästhetik, weißt du, so schön und stylisch und ein bisschen posiert und dann kommt ihnen Goldin und macht so, irrsinnig, macht, macht Szenen. Einfach Szenen, die irrsinnig viel sagen, die überhaupt nicht gestellt sind oder nicht so wirken, mit wunderschönen Farben und einfach live. Und das, wie gesagt, das gab es vorher nicht. Das war ja, das ist ja vorher überhaupt nicht als Kunst anerkannt worden, hat ja jeder gesagt, Scheiß, Schnappschuss. Und dann ist man irgendwann draufgekommen, wie super das eigentlich ist. Und in dem Film geht es aber, geht es erstens einmal um ihr Upbringing, um ihre Geschichte, wie sie so geworden ist, wie sie ist. Sie hatte auch eine Schwester, also die dürfte, die kommt aus einem ziemlich argen Elternhaus, also sehr, sehr, nicht sehr liebevollen Elternhaus und die, ihre Schwester hat sich umgebracht und sie haben alle gesagt, die Schwester spinnt, wo es aber dann später draufgekommen ist, dass das eigentlich gar nicht so war, die war einfach nur komplett traumatisiert. Und die in irgendeinem von den Tagebüchern von der Schwester kommt eben dieser Satz vor, All the Beauty and Bloodshed, nachdem der Film benannt ist, finde ich sehr schön. Ja, und in dem Film, zwar eh dann gleich wieder auf mit dem, aber in dem Film geht es auch, das ist so eine Klammer zwischen Vergangenheit und Gegenwart, auch um der Nan Goldin ihren ganz gegenwärtigen Kampf gegen, die, gegen den Opiatmissbrauch in den USA. Weil da gibt es ja die, die Firma Sackler, die Familie Sackler, die irrsinnig reich sind, weil sie Oxycontin produzieren, einfach gesagt, und die irrsinnig viel Kultursponsoring machen. Und deswegen jedes zweite Museum hat da so einen Sackler Wing oder Sackler Hall oder Sackler irgendwas. Und sie haben sich da so Aktionen initiiert, dass das eigentlich eine Frechheit ist, dass da die Leute, die da quasi so viele tausende Tote verursachen, da als Kunstsponsoren oder Kunstmäzene auftreten. Und darum geht es in dem Film auch. Und ich sage, das ist so schön so, wie gesagt, es ist so eine schöne Klammer zwischen Gegenwart und Vergangenheit und es, es, ist eine, es, es funktioniert als Doku, man lernt viel, aber es funktioniert als Film gut und ich bin sehr, sehr happy, dass der in Venedig die Goldene Palme gewonnen hat.
Das interessiert mich eh, weil du bist ja vor Ort
Goldene
gewesen.
Goldene Palme, ach Blödsinn, sorry.
Goldener Löwe?
Goldener Löwe, falsches Viech. Golden.
Genau, aber du warst ja in Venedig vor Ort.
Genau.
Wie ist das, also wenn, wenn wir quasi hier, diesseits der, der Grenze, wir kriegen das ja nicht so wirklich mit, wie die Stimmung ist und wir schauen dann immer so, ah, okay, noch nie gehört, hat man in Venedig schon über die Tage gewusst, ja, das gibt es keine Konkurrenz dazu?
Nein,
oder
nicht
war es auch für euch eine Überraschung?
Nein, es war eine Überraschung, es war durchaus eine Überraschung. Es waren ein paar Filme, die, wo man sich ehrlich viel mehr gedacht hätte, dass die ein bisschen mehr, weiß nicht, ich überlege jetzt gerade, fällt mir natürlich jetzt gerade nichts ein, weil Namen, Schall, Rauch.
Naja, sehr aber viel wurde zum Beispiel hier berichtet über Tar, wo es auch den Schauspielerinnenpreis gegeben hat. Es gibt zwei Filme, die ich vermisse im Programm. Der ist einer davon.
Sehr. Ich verstehe es. Also gut, ich weiß, die Verleihpolitik ist oft schwierig und man kriegt das Festival nicht immer das, was man, sich, was man gern hätte. Das ist klar. Aber Tar war ein super Film. Und der Preis für die Cate Blanchett war absolut, das war einfach ein Spaziergang, das war klar. Ja. Meine, der Film ist echt arg und gut und ist nicht viel zum Reden drüber. Ich sage, schade, dass er nicht kommt. Aber was ich irgendwie dann gehört, ich glaube, im ORF war das, wo sie dann gesagt haben, Der Goldene Löwe Goldin war eine salomonische Entscheidung. Mhm. Und das finde ich, war eigentlich eine ziemliche komische Aussage, weil das war einfach echt der beste Film.
Ja. Ja, also mit Venedig, ich tue mir generell schwer mit Entscheidungen, wahrscheinlich wie wir alle, die man dann hinnehmen muss. Aber ich habe gefunden, wenn man so sich die letzten Jahre anschaut, war es doch eine überraschende Entscheidung. Schon allein deswegen, weil sich Venedig in den letzten Jahren, außer im letzten Jahr mit L'Evènement, aber doch für die großen Namen entschieden hat. Also den Joker, glaube ich, werde ich nie verstehen. Roma kann ich vielleicht noch eher nachvollziehen, aber ist halt auch so ein richtig großer Name, auch wenn er mir nicht gefallen hat.
Ja.
Und dann The Shape of Water, das waren Venedig-Gewinner und man hat sich gedacht, okay, ist Venedig jetzt ein bisschen festgefahren im Mainstream. Aber das scheint jetzt nicht mehr zu sein.
Shape of Water hab ich mögen, deswegen. Und resoniert ist wieder was anderes. Er hat resonated. Also mir hat der schon sehr gefallen. Aber ich weiß, was du meinst, ja, ich verstehe. Also es war, weiß nicht, aber ich fand es eben keine mutige Entscheidung heuer, sondern einfach eine wirklich logische Entscheidung. Und dadurch, dass der nächste Film, über den ich vielleicht gleich,
ja, bitte, soll
ich gleich weiter?
Wenn du Volley nehmen möchtest.
Marie Volley. Das war Bones and All von Luca Guadagnino. Der hat den Silbernen Löwen bekommen, unter anderem. Und die Hauptdarstellerin, die Taylor Russell, hat den Preis für die beste Nachwuchsdarstellerin gekriegt. Mhm. Das war ja wirklich ein Riesenhype, weil Timothée Chalamet, das war wirklich entzückend, was da abgegangen ist. Nein, es war wirklich süß, lauter so kleine, kleine Mädels, die so total hübsch angezogen waren und alles so, Timothée, ganz lieb. So als Mutter einer 16-jährigen Tochter findet man sowas extrem herzzerreißend.
Findest du ihn selbst auch herzzerreißend?
Ja. Okay. Na, hat mir gut gefallen. Also ich muss dazu sagen, ich war nicht Zielpublikum. Es ist wirklich, aber ich denke mal, wenn ich den Film gesehen hätte mit, weiß nicht, 16, 17, 18 oder ich wäre völlig hin und weg gewesen. Weil er schon sehr, ich glaube, dass er sehr viel trifft, was man in dem, ich mag jetzt, wie tue mir jetzt da schwer, weil ich jetzt selber so von oben herab rede und so, aber es gibt sehr wenig Leute, die das schaffen, dass die Geschichten für junge Menschen machen, wo sich die ernst genommen fühlen können. Ich kann ja nicht einmal gescheit drüber reden. Ne?
Ja.
Und das macht der Film, glaube ich, recht gut.
Okay, na dann freue ich mich drauf. Ja. Weil,
und die Geschichte ist schön und die Bösewichte sind super. Da spielt der Mark Rylance spielt so einen ganz grindigen Grindhaxen. Das ist wirklich super. Ja, also es macht auch für einen Erwachsenen Spaß zum Anschauen. Man fragt sich natürlich dann am Schluss, das ist schon sehr deep. Aber das ist halt, mit 16 ist halt was anderes deep als mit 46, das ist klar.
Hilf mal schnell, der Mark Rylance ist der Spielberg, eigentlich sein neuer Liebling, kann man sagen.
Ein bisschen, ja.
Verdient, er ist ja auch wirklich ein großartiger Schauspieler und passt in jede seiner Rollen, die er ihm bisher gegeben hat.
Ja, du wirst schauen, wenn du ihn siehst. Der schaut sehr schräg aus, genauso wie der Michael Stuhlbarg hat auch eine kleine Rolle drin.
Ja, du hast mich gewonnen. Du hast mich ein bisschen verloren bei Timothée Chalamet. Aber
ist auch nicht für dich.
Der ist nicht für mich, alles klar.
Nicht für uns.
Nein, also ich finde, Guadagnino ist hopp oder drop. Also ich hab seine Zusammenarbeiten sehr, sehr gern gehabt mit der Tilda Swinton. Und ja, ich glaube, für Leute, die diesen Podcast nicht zum ersten Mal hören, die wissen eh schon, wie ich über die Zusammenarbeit von den beiden stehe. Nicht gut, aber ja, du hast mich überzeugt. Und vor allem Body Horror. Mit ihm. Ich habe den sehr gern gemacht, den Suspiria, das Remake.
Den habe ich überhaupt nicht mögen. Nein.
Aber das haben wir jetzt noch nicht erwähnt, es gibt Horrorelemente in dem.
Ja, natürlich. Klar. Also Entschuldigung, ich habe natürlich jetzt blöderweise vorweggenommen, dass jeder weiß, um was da geht. Das ist natürlich ein Scheiß. Also es geht um junge Menschen, die draufkommen, dass sie Kannibalen sind. Und damit umgehen müssen. Das ist eben auch dieses schöne, eben dieses Außenseitertum, dieses Monstersein. Man weiß ja als junger Mensch nicht, ist man jetzt ein Außerirdischer, der als Experiment auf die Erde gesetzt worden ist, oder ist man der Normalste und Faderste von allen? Und wie man damit fertig wird, das ist das darum geht. Also es geht um Menschenfresser und es geht durchaus zur Sache. Also man sieht schon, was die tun. Ja. Also der Filmtitel Bones and All, der deutet ein bisschen darauf hin.
Ja. Du hast vorher gesagt, du weißt nicht, warum Tar, aber dass es da immer undurchsichtige Verträge und Beziehungen zu Filmverleihern und Filmproduktionsfirmen gibt, also in erster Linie Verleihfirmen. Und ich glaube, also ich will da jetzt nicht zu viel aus dem Nähkästchen plappern, aber es gibt da den ein oder anderen Verleih, der Biennale jedes Mal den letzten Nerv zieht. Und sie haben bis vor kurzem gedacht, dass A24 auch sehr wenig rausrückt. Jetzt habe ich aber nachgeschaut, von den 6 Filmen, die 2022, 2023 rauskommen, sind tatsächlich 4 bei der Biennale, also dürften sie sich doch noch auf einen Backel gekaut haben. Und einer davon ist After Sun. Das ist der erste, den ich auf meiner Liste habe. Ich finde, was UK-Kino und österreichisches Kino miteinander verbindet, beide haben eine unglaublich große Dichte an fantastischen Filmemacherinnen. Also ich meine, die österreichischen muss ich jetzt wahrscheinlich nicht aufzählen, aber an UK fallen mir genauso wie in Österreich schon fast mehr großartige Regisseurinnen ein, die zurzeit aktiv sind als Regisseure.
Da möchte ich ja noch ganz einen geschwinden Nachsatz, ganz einen kurzen. Zum Tar nämlich, ach weil so, du den jetzt erwähnt hast. Den hat ja geschnitten niemand andere als die supere österreichische Cutterin Monika Willi, die auch den letzten Glavogger-Film fertig gemacht hat, den Untitled, sie dann Regie gemacht hat. Und die ist jetzt international immer mehr unterwegs und die hat hat auch für Haneke gemacht. Und jetzt hat sie den Tar, hat sie geschnitten.
Aha, sehr schön. Also ich meine,
noch ein österreichischer. Noch trauriger.
Aber er hat sicher einen Österreich-Start in den nächsten Monaten. Also wir werden ihn sehen können. Bei Aftersun bin ich mir nicht so sicher, weil, wie ich gerade sagen wollte, eine neue Regisseurin aus UK, Charlotte Wells, reiht sich ein, sagt man, in die Riege von Andrea Arnold, Lynn Ramsey, zwei meiner absolut liebsten Regisseurinnen im Moment. Natürlich auch die ebenfalls bei der Biennale vertreten ist, die Hawk, wo mir gerade der Vorname nicht einfällt, die Joanna Hawk. Also ganz viele großartige Regisseurinnen, die da aus UK, vor allem Schottland und England rauskommen. Und ja, deswegen habe ich auf After Sun sofort geschielt und es ist eine autobiografische Familiengeschichte, autobiografisch, ich glaube, aus Sicht der Tochter. Und eigentlich ist das schon alles, was ich darüber weiß und ich brauche auch nicht mehr zu wissen, weil...
Kann ich leider auch nicht mehr sagen, ich weiß auch genau das, was ich darüber weiß, aber es klingt super spannend, also den möchte ich ja gerne anschauen, ja.
Genau, und das hatte, also was ich an der Biennale immer, oder generell wahrscheinlich an den Filmfestivals, ich habe es auch bei der letzten Folge von Slash Filmfestival gesagt, was ich halt liebe, ist Dinge neu zu entdecken.
Natürlich, ja.
Eine Person, die bisher Kurzfilme gemacht hat und es ist ja auch dann wunderschön, wenn die quasi in Österreich ein Publikum auf einmal findet. Es gibt mehrere, wo ich den ersten Film gesehen habe und treu geblieben bin dieser Person gegenüber. Also da später werden wir vielleicht auch noch erwähnen, den Peter Strickland, erster Film bei der Biennale und keinen mehr versäumt.
Wow. Ja, aber das ist ja überhaupt das Schöne bei Filmfestivals. Das ist ja, weil du zuerst erwähnt hast, wie die Atmosphäre so in Venedig ist. Ich meine, das ist natürlich überhaupt was Besonderes, wenn man nur fürs Festival wohin fährt, weil du hast halt wirklich sonst nichts zu tun, außer Filme schauen. Und das ist super. Und dann manchmal, natürlich schaust du dann an, was möchte ich gern sehen und versuchst dir deinen Tagesplan so zu gestalten, aber hin und wieder hast du halt Löcher drin und denkst dann, naja, ich habe jetzt da irgendwie 3 Stunden Zeit, na, ich schaue mal halt den, ich weiß zwar überhaupt nicht, was das ist, aber ich schaue mal halt einmal an.
Ja, genau.
Es geht eh oft schief und oft überhaupt nicht und man sieht da so tolle Sachen.
Aber würdest du sagen, ich meine, du kennst ja doch mehr als die normale Kinogeherin, der normale Kinogeher an Namen. Gibt es zum Beispiel ein Land, wo du sagst, das ist so ein Filmland, dem vertraue ich? Ja, während du nachdenkst, bei mir ist es Argentinien.
Nein, nicht wirklich. Also, super gute Frage und alles, aber ich habe jetzt versucht, so zu. Also, vielleicht, ich kann jetzt nicht einmal mehr sagen, Rumänien, weil der letzte Mungi hat mir auch nicht so gefallen. Und Finnland habe ich auch schon viel fade Sachen gesehen. So super, also, wie gesagt, Finnland habe ich überdurchschnittlich viele Filme gesehen, die mir gefallen haben, aber vielleicht ist das auch deswegen, weil es halt die sind, die es herschaffen, wo sich irgendwer gedacht hat, das. Aber,
Und?
Aber Argentinien, ich weiß, was du meinst, ja. Das stimmt, ja. Da gibt es ein paar echt gute Leute.
Na, vor allem wahrscheinlich auch deswegen, weil
Ich weiß nicht, ob es an meinem Namensgedächtnis liegt, aber ich könnte jetzt keine argentinischen Filmemacherinnen und Filmemacher ad hoc sagen. Aber ich weiß, dass jedes Mal, wenn ich in einen argentinischen Film bei der Biennale gegangen ist, ich nie enttäuscht wurde.
Ja, nein, wie gesagt, ich bin leider mit Namensgedächtnis anscheinend genauso gesegnet wie du. Aber
bei den US-amerikanischen weiß ich schon, okay, ja. Ich kenne den Regisseur, die Regisseurin, die Hauptdarstellerin, interessiert mich nicht. Und bei Argentinien vertraue ich einfach aufs Land. Das wollte ich damit sagen. Gibt es andere Punkte, auf die du achtest?
Boah. Naja, sagen wir so, wenn der Pressetext schon mal so ist mit... Also, einen kurzen Ausflug. Wie ich früher noch Skip gemacht habe, da haben wir ja immer natürlich auch die Skip-Viennale-Beilage gemacht. Mhm. Und da haben wir immer kriegt den Viennale-Kurzguide mit den super Kurzbeschreibungen von den Filmen. Und dann haben wir immer so am letzten Tag, wo wir schon irrsinnig übermüdet waren, weil man einfach, das sitzt man halt sehr lang, haben wir dann immer so Lesungen gemacht mit den deprimierendsten Filmbeschreibungen.
Ja.
Und das hat damals noch der Ungerbeck hat das noch geschrieben. Mhm. Und der hat sich, glaube ich, wirklich einen Spaß gemacht, die Filme am traurigsten zu beschreiben. Und es ist wirklich so gegangen, die junge Waise so und so wurde von ihren Stiefeltern aus dem Haus geworfen, wurde dann dreimal auf der Straße vergewaltigt und landete dann unter der Brücke und wo sie dann, also es ist wirklich...
Und es wird im Film zwar nicht erwähnt, aber ich habe in ihrem Gesicht eine Mutter mal gesehen, genau, dass sie sich untersuchen lassen sollte, also deutet alles auf Hautkrebs hin.
Genau. Nein, aber was ich wirklich zum Beispiel überhaupt nicht mag, sind Roadmovies.
Da muss ich gleich schlucken, ja. Wirklich gar nicht.
Also nicht gar nicht, es gibt ein paar, die finde ich okay, ja. Aber das ist jetzt zum Beispiel, wenn da jetzt steht Roadmovie, dann weiß ich schon mal...
Ich verstehe, was du meinst.
Was? Ja. Dieses On the Run, das finde ich irgendwie ein bisschen fad. Ja. Also ich habe da schon immer lieber diesen kammerspielmäßigen Zugang.
Ja.
Aber das ist alles so, das ist, wie man mal sagt, das ist der Lieblingsfarbe.
Also vollkommen richtig. Aber darf ich das jetzt gleich aufgreifen? Weil ich meine, du hast die beste Überleitung überhaupt gebracht. Du hast Kammerspiel gesagt. Und ich glaube, einer der Meister der Kammerspiele ist für mich Martin McDonagh. Mhm. Und ich habe mich so sehr gefreut, als der Name The Banshees of Inisherin aufgetaucht ist, weil ich meine, das ist jetzt schon längst kein Geheimtipp mehr, spätestens nach Three Billboards, dass der Mann wirklich schreiben kann. Ich meine, hier in Österreich wahrscheinlich oder im Rest der Welt hat man ihn durch seine Filmarbeit mitbekommen. In London ist er ja schon längst unterwegs gewesen. Im West End war er ja schon eine fixe Größe. Und, das möchte ich auch sagen, wenn man das ja oft tendiert dazu, wenn eine Regisseurin mit jemandem zusammen ist, dann sagt man, und sie ist ja auch noch die Lebensgefährte. Nee. Das möchte ich jetzt bei ihm auch sagen. Und er ist ja der Lebensgefährte von der großartigen Phoebe Waller-Bridge.
Genau.
Also ich meine, was für ein Autorinnen-Team.
Und er ist noch dazu der Bruder vom anderen McDonagh. Ja? Von dem einer meiner absoluten Lieblingsfilme of all time ist nämlich War on Everyone.
Wirklich?
Ja, ich liebe den so.
Das ist auch mal ein Lieblingsfilm.
Ich liebe den so, den schaue ich mir mindestens jedes Jahr einmal an und freue mich dann so. Es ist ein super Film, den mag ich so gern. Und er wird immer besser.
Okay, auf jeden Fall The Banshees of Inisherin.
Mhm, den habe ich nicht gesehen, da kann ich jetzt leider, das ist peinlich, aber den habe ich in Venedig super einfach peinlich. Nicht geschaut.
Ja, voll, oder? Ja, aber du hast gewusst, in ein paar Tagen siehst du ihn bei der Biennale. Auf jeden Fall, ich weiß nicht, ob es den Ausdruck McDonagh-esque schon gibt, aber irgendwie passt er auf diese Beschreibung. Zwei beste Freunde in einem irischen Dorf während des Bürgerkriegs in den 20er Jahren und der eine sagt auf einmal, ich mag dich nicht mehr und ich möchte nicht, dass du je wieder mit mir sprichst. Wenn du jemals wieder mit mir sprichst, schneide ich mir einen Finger ab. Jedes Mal, wenn du mich anquatscht. Und mehr muss ich nicht wissen. Brendan Gleeson, so ein klassisches, du kennst mich sicher, aber du weißt nicht, wie ich heiße, Gesicht, leider. Ad hoc fällt mir jetzt nicht mal ein, aber von ihm zum Beispiel der, ja?
Von ihm gibt es ja, der hat ja auch in einem anderen Film, in einem Film vom anderen McDonagh gespielt, nämlich, den ich auch so irrsinnig gern mag, der hat geheißen, der irische Polizistenfilm.
Es ist nicht der Officer,
glaube ich, wo er, dieser unglaublich schöne Satz fällt, let me slip into something a little less comfortable.
Sehr schön. Richtig. Er war vor kurzem Host bei SNL, nämlich vor kurzem, ich weiß nicht, wann diese Sendung ausgestrahlt wird, aber vor 2 Tagen aus meiner Sicht, wo es einen schönen Überraschungsauftritt auch gegeben hat von seinem Partner, von Colin Farrell. Cool. Unbedingt nachschauen, eine sehr schöne Folge. Ich glaube, Three Billboards ist wirklich so einer der Top 40 Viennale-Momente. Also da war ich doch, ich weiß nicht, wieso man sagen kann, da war ich überrascht, weil ich meine, ich habe mich schon drauf gefreut, Vorschusslorbeeren, das, wo auch immer der damals auf welchem Festival gelaufen ist. Frances McDormand sowieso immer großartig, wenn sie eine Hauptrolle bekommt, auch in Nebenrollen, aber ich meine, da laufe ich doch ins Kino.
Das war ja auch bei In Bruges so. Ich meine, wie kann man solche Geschichten erfinden? Ja, das ist richtig. So super, ich bin da so begeistert von, wie kann man so eine Geschichte erfinden und das findet dann trotzdem am Schluss wieder zusammen.
Nämlich schon auch eine unheimliche Mischung, die man selten findet. Geschichten, wo man sich einfach nur denkt, die Haare rauft, wie kommt man auf sowas? Aber die Dialoge sind halt auch messerscharf.
Ja.
Und da ist so ein spitzzüngiger und böser und schwarzer Humor drin und dann denkst du dir wieder, um Gottes Willen, ich meine, vor 2 Sekunden habe ich mir noch gedacht, wie soll ich diese Vergewaltigungsgeschichte verarbeiten, über die sie gerade reden, und dann kommt eine Punchline rein, die, schwierig. Mhm, schwierig, das, großartig.
Und vor allem, es ist nicht so ein sein eigenverliebtes Panoptikum, wie die Filme vom wieder Namensproblem, wie heißt das mit den Royal Tenenbaums?
Wes Anderson.
Danke. Ja, was die oft fällt, dann passt nicht ein. Aber ich mag seine Filme, die genieße ich nicht. Die schauen schön aus, aber das ist so, echt so.
Ich weiß zu 100%, was du meinst. Es gibt 3 Wes Anderson-Folgen von unserem Podcast, wo mich schon jemand angeschrieben hat und gesagt hat, warum macht man 3 Folgen, wenn man ihn eigentlich nicht mag? Ich mag ihn schon, aber ich habe aufgehört, ihn so zu lieben, wie es alle tun. Egal, wir müssen nicht nochmal drüber reden. Er ist sowieso nicht vertreten, denn er hat keinen Film rausgebracht, überhaupt keinen Anderson. Puh. Weder der Andersson, der Schwedische, noch der Petey, noch er. Also es gibt Anderson frei, glaube ich, diese Biennale. Magst du deinen nächsten Film sagen? Weil ich musste meinen suchen.
Muss ich meinen? Ja, also ich hätte jetzt eine ganz kurze Österreich-Einlage vielleicht.
Na schau, ich hab so ein gutes Gefühl mit dir gehabt. Ich habe gewusst, ich habe überall da Sterndal und habe gedacht, na, das wird sicher die Genies.
Es gibt ja 3 spannende österreichische Filme, über die ich reden möchte. Einen, über den ich absichtlich nicht reden möchte.
Ja, habe ich auch ignoriert.
Okay, also die, über die ich reden werde, das sind die zwei Frauennamenfilme, das ist Vera und die Mutzenbacher. Also Vera von Rainer, Tizakovi und Rainer Frimmel, die ja uns einen wunderbaren Film geschenkt haben mit Geschichten aus der Unterwelt von vor 2 Jahren, war das?
Sogar letztes Jahr.
War das letztes Jahr? Ja. Er war so wunderbar, ich habe den so gern gehabt. Und die haben jetzt auch so eine...
Ganz kurz noch zu den Geschichten. Der erste Film, für den mein Vater zur Biennale gegangen ist. Und mein Vater lebt nicht in Vorarlberg und hasst Filme. Er lebt in Wien, liebt das Kino und war noch nie bei der Biennale. Und der Film hat es geschafft, dass er sagt, na, den möchte ich schon sehen. Ja,
zu Recht. Das war,
und den hat er sich danach gleich noch einmal angeschaut. So sehr hat er ihn geliebt.
Na, der ist super. Ich habe den auch 2-mal gesehen, ja, mindestens.
Und das zweite noch, bevor du auf den Inhalt eingehst, was, glaube ich, zu den vielen Errungenschaften oder Dingen, die sie neu eingeführt hat, der Eva San Giorgi, der Direktorin, gehört. Sie schaut schon, dass der Eröffnungs- und der Abschlussfilm immer von einer Frau ist. Diesmal stimmt es zu 50%, weil Regie-Duo. Ah,
ja, stimmt. Aber dafür ist der Abschlussfilm, wenn ich mich jetzt richtig erinnere, von einer Frau.
Richtig. Ja, natürlich. Richtig, aber der Eröffnungsfilm ist eben von dem Ehepaar, wie du gerade gesagt hast, der Tizakovi und Rainer Frimmel.
Und da geht es die Vera, die titelgebende Vera, ist die Vera Gemma, die ihrerseits die Tochter ist des berühmten italienischen Filmstars Giuliano Gemma. Also quasi der, ein bisschen so, ich weiß nicht, ob man den jetzt noch kennt. Ich meine, ich kenne ihn schon, weil ich meine...
Man muss schon ein bisschen Experte sein.
Er ist ein bisschen wie Terence Hill, aber auf Italienisch, kann man das ein bisschen so sagen? Naja, Terence Hill ist ein Italiener, ist mir schon klar. Aber sagen wir so, wenn Terence Hill in Italien geblieben wäre... Ja. Wie hat der Terence Hill... Neulich habe ich nämlich diesen Winnetou wieder gesehen, wo der Terence Hill noch mit dunklen Augen mitspielt. Ohne Kontaktlinsen, er noch mit seinem eigenen Namen, nein, ist wurscht, fällt mir jetzt nicht mehr ein. In einem Winnetou-Film spielt der Terence Hill mit. Aber gut, egal. In Vera geht es immer um die Vera Gemma, die ihr ganzes Leben darunter gelitten hat, dass ihr Vater in Italien ein Superstar war. Und sie aber halt nicht. Ja. Ich glaube, das ist, also ein Kind von einem Star sein muss ziemlich schwierig sein. Mhm. Vor allem, wenn man selber in die Richtung möchte. Ja, und die hat jetzt, die ist jetzt so ein bisschen so ein alternes It-Girl, kann man sagen. Die hat sich ganz viel operieren lassen, aber jetzt nicht, also sie möchte ausschauen wie eine Drag Queen, das sagt sie selber. Und ist ja, gelingt auch irgendwie. Und die ist aber total eine liebe Person und die lässt sie halt dauernd von allen ausnutzen, weil sie halt Geld hat. Und um das geht's. Ich mag jetzt nicht so viel vorwegnehmen, aber um das geht es im Film. Mhm. Es ist so ein Semi-Doku-Spielfilm, schwer zu sagen, aber sehr schön zum Anschauen. Ein bisschen, also schon traurig und herzzerreißend auch, aber so, schon sehr schön auch.
Ja. Den hast du in Venedig gesehen, genau. Weil in Venedig gab es da nicht sogar einen Preis oder bin ich jetzt total daneben?
Na, glaube ich nicht.
Okay.
Aber na, der hat keinen.
Na, ich sagte eins, ja. Mario Girotti heißt Terence Hill.
Danke, danke, Mario Girotti, hast recht.
Genau. Und wir suchen Vera. Schaue ich einfach jetzt. Ich habe sonst, das wissen auch unsere ZuhörerInnen, dass ich nie einen Computer nebenbei habe. Aber ich habe so Angst, dass wenn ich sowas sage wie, ja, ich habe ja schon alle Peter Strickland-Filme gesagt und dann sagst du zu mir, welche Peter Strickland-Filme dann.
Nein, das ist schrecklich, aber man kann sich nicht alles merken. Ich kenne so ein paar Nerds in meinem Bekanntenkreis, die merken sich alles. Die haben so ein richtiges lexikalisches Wissen. Und das finde ich dann immer so gemein, wenn denen immer alles einfällt. Es ist ja nicht so, dass ich es nicht weiß, aber es ist halt nicht verfügbar.
Also ja, es gab ja in der Sektion Orizzonti,
Orizzonti, was genau.
Regie und Schauspielerin.
Danke, danke, danke.
Also ich habe gewusst, da war irgendwas ja, in Venedig.
Ja, hast du ja recht, weil für die Österreicher gab es ja relativ viele Preise.
Genau, und ja. Ist dieses Jahr der Eröffnungsfilm?
Genau.
Und du hast aber gesagt, ein österreichisches Double Feature.
Ja, und zwar den Mutzenbacher Film. Also der heißt Mutzenbacher von der Ruth Beckermann. Das ist so ein ganz lustiger Zugang zu diesem völlig bizarren, schrägen Buch, das dem Felix Salten zugeordnet wird. Gibt es da auch schon ganz viele Leute, die sagen, es ist ein Blödsinn. Aber darum geht es in dem Film jetzt auch nicht so wirklich. Mhm. Also da geht es einfach nur über Rezeption dieses. Ich weiß nicht, ich finde, es sollte ja jeder mal gelesen haben. Es ist ein irrsinnig dreckiges, rotziges, schlecht geschriebenes Buch mit einer unpackbaren Fülle an Perversitäten. Ich habe das in die Finger gekriegt, aber ich viel zu jung dafür, weil es der Papa heimlich hinten im Bücherregal gestellt hat, wo er glaubt hat, da komme ich eh nicht hin.
Bei mir waren es die Urgroßeltern.
Großer Fehler. Und es hat meine. Ich war gedacht, oh, das war so richtig so, oh. Und es hat mich sehr viel gelehrt übers Leben. Und ich habe es dann später, weil ich habe dann, das war schon sehr, kannst du dir vorstellen, das war dann für so einen interessierten Teenager schon heftig.
Ja, klar.
Und dann habe ich später nochmal gelesen und gedacht, das ist scheiße geschrieben. Die Sprache, also es ist leider so, ist nicht schlecht geschrieben, die Deutsche ist so schmies. Aber es ist trotzdem sehr grafisch, sagt man, glaube ich, der grafisch. Ja, und die Ruth Beckermann hat da einen super Zugang. Die hat das Männer teilweise vorlesen lassen oder sie konfrontiert mit Texten und sie reagieren und die Reaktionen dann. Das ist ein recht spannender Film, finde ich. Und es spielen zwei Typen mit, die ich kenne. Das finde ich auch sehr lustig. Deswegen, die haben mir vorher von dem Film erzählt, bevor ich überhaupt gewusst habe, dass es den gibt.
Ja, aber entschuldige, ich meine, du bist ja doch eine Größe des Filmfeuilletons. Du wirst ja alle kennen.
Nein, ich kenne nicht alle. Man kennt nicht und manchmal, nein, Blödsinn. Erstens einmal danke für die Blümchens, aber na, und wenn da irgendwas gedreht wird, du erfasst ja nicht von jedem Film, der gerade gedreht wird.
Aber das sind Leute, die du privat einfach
kennst. Ja, genau. Wohin wird es? Ich habe da gerade gedreht, machen jetzt einen Film, wir haben uns auf eine Couch gesetzt und irgendwas vorgelesen. Hihi, das war lustig. Na, hey, cool.
Die standen, wie gesagt, beide auf meiner Liste, werden jetzt nochmal dicker unterstrichen, wenn du sagst, dass das eine Empfehlung ist. Mein nächster Film, es gibt keine Überleitung, weil ich glaube, die haben alle nichts miteinander zu tun, aber ich habe ihn halt schon vorher erwähnt, Peter Strickland. Es gibt ein paar, die sind schon ausgestiegen beim Duke of Burgundy, die noch begeistert waren beim Barbarian Sound System. Sound Studio, Entschuldigung. Mhm, ja. Und spätestens beim nächsten, beim In Fabric, sind sie dann endgültig ausgestiegen. mich hat er noch nicht verloren. Ich liebe ihn nach wie vor. Ich freue mich sehr über Flux Gourmet. Er ist ja doch immer in Gegenden unterwegs, filmisch, die vielleicht nicht abgegrast werden. Ob das jetzt ist eine Bondage-Beziehungen zwischen Frauen oder die ich wüsste nicht mal, ich möchte jetzt nicht den Oberbegriff Mode sagen, sondern wie heißen diese alten, wie zum Beispiel der Gerngroß war noch so, also ja. wo unsere Eltern, Großeltern vielleicht noch hingegangen sind, Mode kaufen. Also jetzt nicht, okay, nee, ich rede mich jetzt in den Wirbel über den Film Fabric.
Nein, du meinst das mit
wo es nicht um die Modebranche ging, sondern um die kleineren Retailer.
Genau, und es geht halt um Sie reden mich genauso nach Schwarz.
Ich habe mich super vorbereitet.
Nein, aber er mag gern so Strukturen und so Rituale. Und genau, das finde ich sehr schön. Es ist sehr, sehr, ja, das ist so ein bisschen wie so Filme, wie wenn man sich schön anzieht am Abend, ja. Ja, wo man wirklich alles, diese Schönheit muss ein bisschen leiden, weißt, so sich ein bisschen ein Korsett schnürt und die super High Heels anzieht und es schaut einfach fantastisch aus. Tut zwar jetzt nicht weh, aber es sagt keiner.
Ja. Danke, dass du mein Gestammel gerettet hast und er nimmt seinen Absurditätenstreuer und pfeffert das Ganze ordentlich. Und diesmal geht es in die Welt der Gourmets und Gourmands.
Auf den freue ich
und mich ich habe den sehr. Trailer gesehen, der mir wieder mal zum Glück nichts gesagt hat. Ich bin genauso schlau wie davor und ich weiß nur, Peter Strickland, er ist wieder da und ich werde mir den Film anschauen und ich werde wieder einen großen Bogen um das Gespräch machen. Es ist einer dieser enttäuschenden Q&As jedes Mal. Sie teilen ihm immer denselben Herrn zu und ich glaube, die beiden gehen danach nicht was trinken und haben keinen Bock, vor dem Publikum über seine Filme zu reden. Das ist jedes Mal ein furchtbares Gespräch. Jedes Mal.
Muss ich mal schauen, wer das ist. Ich ärgere mich ja ganz oft über die Publikumsgespräche.
Schon, oder? Ja. Also ich meine, ich will ja da auch nicht, wir haben wahrscheinlich beide schon selbst solche Publikumsgespräche gemacht und es ist nicht einfach und du hast oft wirklich Pech mit der Person, die vielleicht auch keine Lust hat zu reden und du versuchst alles rauszuholen. Also ich gebe da jetzt niemandem die Schuld, oft ist es einfach nur eine fehlende Chemie, über die dann leider nicht professionell genug hinüber geredet wird, aber es geht halt leider manchmal daneben. Umso schöner, wenn es funktioniert. Aber wenn ich nach zwei Fragen merke, das wird nichts mehr, gehe ich einfach.
Nee, ich habe dann oft das Gefühl, dass die Leute einfach so gern da vorne stehen, dass sie dann denken, sie. Nein, aber das ist über. Das haben wir ja bei Interviews auch das Problem. Also oft Leute wollen zeigen, dass sie so erst nicht gescheit sind und stellen dann die guten Fragen. Und die guten Fragen, die gescheiten Fragen sind war meistens jetzt gar nicht so gescheit. Und du weißt ja schon, wenn der Interviewte sagt, good question. Und denkst du, jetzt kommen wieder 10 Minuten für nichts.
Ja, ja. Ja, das habe ich sehr schnell auf die harte Art und Weise gelernt. Meine Fragen waren einfach eine halbe Seite lang und ich habe halt gerechterweise dumme Blicke zurückbekommen. So von wegen, was ist jetzt die Frage und wieso glaubst du das was?
Ja.
Und bis mir dann jemand, der es wirklich gut kann und seit Jahren und Jahrzehnten macht, mich zur Seite genommen hat und sagt so, frag einfach sowas wie, wie waren die Dreharbeiten und du kommst in ein Gespräch. Man nur jedem und jeder empfehlen, diesen großartigen Ratschlag.
Ja, oder zumindest, wenn man sich geniert, dann einfach sagen, Entschuldigung, ich weiß, das ist jetzt vielleicht eine banale Frage, aber ich hätte es gern von Ihnen gehört.
Genau. Hast du einen Film gleich parat?
Naja, du hast gesagt 10 Filme, ich habe genau wie bei mir geheißen, 10 Filme.
War der Strickland bei dir auch dabei oder nicht?
Nein, er war nicht bei mir dabei, aber der ist jetzt natürlich auf meiner To-See-Liste, ist der natürlich schon drauf. Soll ich mal sagen, was ich nicht empfehlen kann, damit wir mal ein bisschen lästern?
Ja, bitte, ich warte schon drauf.
Okay, also erstens einmal den dritten Österreicher, obwohl, das ist der Eismeier. Vom Daniel Wagner, der in Venedig auch gelaufen ist, bei der Critics Week gewonnen hat und wo der unpackbar supere Georg Liebmann, den ich eigentlich in jeder Rolle liebe, die Hauptrolle spielt.
Ja.
Und da geht es um einen, eigentlich kann man sagen, sadistischen Bundesheer, ich kenne mich mit den Rängen nicht aus, Hauptmann, Chef.
Also, was ist alter Zivildiener, keine Ahnung.
Der der seine Gefreiten tyrannisiert und sich dann aber in einen verliebt und mit dem dann tatsächlich zusammenkommt und die heiraten dann am Schluss. Und ich kenne einige Leute, die wirklich den noch gekannt haben von Bundesheerzeiten. Mhm. Und aus den Erzählungen her, denke ich, man macht sich der Film echt zu einfach.
Ja.
Weil der Typ ist einfach ein Arschloch. Mhm. Der ist einfach ein Riesen-Arschloch, der Spaß hat, wenn er Leute quält. Und im Film wird das halt so erklärt, ja, der hat eine schwere Kindheit gehabt und der Papa hat ihn verstoßen und die Mama war böse, weil er schwul ist. Und ja. Und er hat dann im Film auch eine Frau und Kinder, die dann irgendwie conveniently verschwinden, wenn er sich in einen anderen verliebt. Also da gibt es auch kein Drama, die sind dann einfach weg.
Ja.
Und er ist dann am Schluss ist auf einmal geläutert und gut. Und das finde ich einfach ein bisschen zu, also es ist super erzählt und die Geschichte ist schön und es ist noch traumhaft gespielt und alles, aber ich habe das dann echt mal gedacht, das hat so ein bisschen einen argen Nachgeschmack hinterlassen bei mir. Weil ich finde, er geht einfach zu salopp um mit dem Thema. Ja, das ist mein erster, den ich, das war jetzt kein Abraten, das war jetzt einfach nur, wenn es reingeht in den Film, das ist eine schöne Liebesgeschichte, aber schaut mal, was da nebenbei noch passiert.
Absolut.
Also da fallen so viele Leute so weg und das finde ich ein bisschen narzisstisch, der Zugang. Mhm. Und der zweite Film, von dem ich völlig abraten möchte, also jetzt wirklich, das ist ein Kuppler von Frederick Wiseman.
Okay.
Ich bin rausgegangen aus dem Film und habe da ein paar Kolleginnen getroffen von mir und habe die mich gefragt, wie war es? Und ich habe dann einen Satz gesagt und dann habe ich mir dann, auf den bin ich dann noch ein paar Tage später darauf angesprochen worden, weil ich gesagt habe, ja, das hat so getroffen. Mhm. Und ich gesagt, das ist, da steht eine Alte im Gemirs und sudert über ihren Alten. Nein, in der Botanik. Ja. Da steht eine Alte in der Botanik und sudert über ihren Alten. Und nein, es geht, Frederick Wiseman kennt man ja eigentlich aus so ziemlich schönen, ruhigen Dokus.
Ja.
Ich liebe die sehr. Also
man muss man leider auch dazu sagen, auch wenn es ein komisches Attribut ist, ewig langen.
Ja,
ist sehr schön.
Ja, Dokus. Aber die schaut man sich gern an. Ja. Das ist so diese Art von Länge, die man, wo man eintauchen kann und die man echt genießt. Ich mag die ehrlich gern. Also der Bibliotheksfilm, den habe ich heiß geliebt. Der New York Library hat
das. Genau.
Der ist so schön. Und dann, der ist Gott, ein Kuppler, das eines der wenigen guten Dinge dran ist, er ist jetzt nicht kurz, dauert nur eine Stunde. Aber es kommt einmal allerdings ein bisschen länger vor. Es ist sein erster, unter Anführungszeichen, Spielfilm und es geht darum, dass eine Schauspielerin, das ist nämlich die, der Name natürlich auch, die Nathalie Bouffe, die steht in historischem Kostüm irgendwo in der Botanik und zitiert oder paraphrasiert Sätze aus Briefen, die sich der Leo Tolstoi und seine Ehefrau geschrieben haben. Es dürfte eine klassische Genie- und junge Magd-Beziehung gewesen sein. Also Magd, sage ich jetzt. Also der Künstler, der sich halt von seiner jungen, schönen Frau das Haus besorgen lässt und sich nebenbei noch im Bett von ihr ein bisschen... Und sie erklärt halt ihre Frustration. Das könnte man natürlich jetzt feministisch sehen, aber sie wird halt auch dargestellt, dass es ist so eine verhärmte, ja, so eine Alte, die immer dumm sudert. Ja, das ist wirklich, mir hat der sehr gestört, der Film. Und das, was mir am meisten gestört hat an dem Film, Entschuldigung, wenn ich das so, es gab völlig unmotivierte Kostümwechsel. Die hat in dem Film, sie hat zwei weiße Blusen gehabt, zwei Röcke, einen langen Mantel und ein Tuch mit Blumen. Ja? Und das ist immer gewechselt worden. Und du hast aber nicht gewusst, warum. Also, und es gab auch nicht, also es war keine Kontinuität. Ja? Sie hat einmal Bluse A mit Rock B und einmal Bluse A mit Rock A.
Ja.
Und dann mit Tuch und ohne Tuch. Und es war auf einmal so, es war so völlig, das hat einem so rausgeholt. Man hat irgendwie das Gefühl gehabt, die haben das nachträglich so zusammengeschnitten.
Mhm.
Und das war eigentlich das meiste, über was ich mir während dem Film Gedanken gemacht habe.
Das spricht sehr für den Film. Aber hat es da nicht einmal sogar eine Verfilmung gegeben von der Geschichte? Also ich kann mich erinnern, Christopher Plummer als Leo Tolstoi und ich glaube die Helen Mirren als Sophia Tolstoi.
Sophia Tolstoi, ich glaube, ja.
Also ist leider ein Film, um den ich ein bisschen einen Bogen gemacht habe. Der hat mich
sehr dunkel
leider gar nicht interessiert. Aber dasselbe Thema offensichtlich. Ja, also wenn wir schon beim Haten sind, dann muss ich leider sagen, und ich rede es ja auch niemandem aus, das muss jede und jeder für sich wissen, aber ich habe mir da nur aufgeschrieben, zwei alten Dudes beim Reden zuhören, zuschauen, auch wenn sie beide schon tot sind, Gott hab ihn selig, Jean-Luc Godard, whatever. Aber tut mir leid, wenn ich das sehe, die Inhaltsangabe von Avendre D. Robinson, ja, genau das, genau der Gesichtsausdruck, den du jetzt gemacht hast, habe ich mir bei der Inhaltsangabe gedacht. Es ist eh schön, wenn es ein Publikum dafür gibt. Letztes Jahr war ich auch noch Feuer und Flamme für, Orson Welles spricht mit Dennis Hopper und sie haben das rausgeholt. Ich wollte nach 2 Minuten mir die Haut abziehen, weil ich mir gedacht habe, das geht doch nicht.
Wenn ich irgendwelchen selbstverliebten neuen Trotteln beim Reden zuhören würde, dann gehe ich ins Wirtshaus. Ja? Da gibt es wenigstens ein Klo und genau, da gibt es wenigstens ein Häusl und ein Getränk. Ja? Nein, aber es ist...
Genau, also ich glaube, da werden wir uns nicht treffen in dem Film. Aber das war es auch schon wieder kurz, mein Hate-Ausflug. Was ich auch noch erwähnen wollte, aber nur ganz kurz, dann bin ich auch schon wieder ruhig und dann sage ich nur mal, wie toll die Biennale ist. Aber es fehlt mir halt schon diese ordentliche Ladung an Musikfilmen über meine ganzen Heldinnen und Helden. Ob das jetzt war die Patti Smith-Doku oder auch über den wahnsinnigen Musikproduzenten, den, mir fällt der gerade nicht ein.
Der Mörder. Der.
Oh mein Gott, das ist so. Phil
Spector.
Dankeschön.
Gerne.
The Ecstasy and Agony of Phil Spector. Also das sind so für mich echte Highlights, das fehlt mir. Und ich glaube nicht, dass es daran liegt, dass die nicht rauskommen, weil ich habe heute erst den Trailer gesehen zu, das ist halt wirklich genau meine Musik, als ich jugendlich war, die New York von 2001 bis 2011. Es gab ein Buch darüber, es heißt Meet Me in the Bathroom, basierend auf dem Stroke-Song oder der Stroke-Zeile. Und das wäre genau meine Doku gewesen, über die Yeah, Yeah, Yeahs, LCD Sound System. Und sie kommen alle zu Wort und sie reden halt alle über diesen einen Moment, wo die Leute oder wo die Menschheit gedacht hat, Rock ist eigentlich tot, weil schaut euch an, wer gerade Rock übernommen hat. Vielleicht wird es das nie wieder geben. Und dann kommen diese kleinen Buben in den Jeansjacken und schrammeln wieder, dass es eine Freude ist. Und das hätte ich sehr gern gesehen und war sehr enttäuscht, dass das nicht da war. Hat es nämlich... Weil ich gedacht habe, naja, vielleicht ist gerade erst rauskommen, aber es hatte schon Premiere in Sundance, also hätte man sich organisieren können.
Ja, diese Berührungspunkte zwischen Film und Rock'n'Roll gehen ein bisschen ab, das stimmt.
Ja. Aber ich glaube, da sind wir so beide ein bisschen so Rock'n'Roller-Innen, oder?
Ja, ich bin ein bisschen älter.
Naja, aber. Also ich meine, aufgewachsen wahrscheinlich sowohl du als auch ich, vielleicht irre ich mich auch, aber sind wir mit Musik, die vor unserer Zeit war?
Jo. Definitiv, ja.
Das habe ich mir gedacht. So, ich bin schon ein bisschen erschrocken, als du angefangen hast mit weil ich mir gedacht habe, oh je, hoffentlich wirst du jetzt nicht über den Abschlussfilm haten. En Beau Matin.
Nö.
Von der wunderbaren Mia Hansen-Löwe.
Nein, den habe ich nämlich noch nicht gesehen. Nein, endlich wieder eine Gelegenheit, dass ich mich wirklich voll auf den Abschlussabend auch freue. Ja. Weil normalerweise ist es immer ein bisschen traurig, weil es dann aus ist.
Weil es aus ist und du den Film schon gesehen hast wahrscheinlich.
Genau, ja. Aber diesmal freue ich mich.
Super. Das heißt, wir können eigentlich beide überhaupt nichts sagen. Ich habe mir nur angestrichen, weil ich eben gesehen habe, Mia Hansen-Löwe, der letzte Film ist dann tatsächlich einer gewesen, den mehrere gesehen haben mit Bergman Island. Ich weiß nicht, hast du gewusst? Also, ich meine, ich habe es zwar schon geahnt, dass das nicht fiktiv ist, sondern dass es das wirklich gibt. Ja. Aber es gibt halt KünstlerInnen, vor allem auch Filmschaffende, die mieten diese Bergmann-Hütte für ein paar Monate und schreiben sich dann ins Gästebuch und versuchen sich dort inspirieren zu lassen. Und diese Gästeliste liegt auf. Ja. Und die Mia, wenn ich sie so nennen darf, war dort schon ein paar Mal. Hat jetzt nichts mit dem Abschlussfilm zu tun.
Nein, aber ich hätte voll gern die Zeit und die Kohle, dass ich das mache. Mach ich das schön. So, ich lege mal so 3 Monate Auszeit und nur, ich sage, ich schreibe jetzt meinen Roman und dann kommt man eh mit nichts zurück, ist eh wurscht.
Das ist zumindest mit einem Film zurückgekommen.
Ja, oder dann schreibe ich mein Drehbuch.
Also die habe ich tatsächlich, ich glaube 2016 erlebt, für mich entdeckt mit dem Film, dessen Titel mir nicht einfällt, mit Ona Dissette. Also wenn man 16 ist, quasi die 1:1 deutsche Übersetzung. Aber einen wunderschönen, einfühlsamen Film.
Ich mag
Mutter-Kind, Mutter-Jugendliche-Beziehung. War wirklich schön, also der vertraue ich blind. Mhm. Drei Filme gesehen, alle drei sehr geliebt. Wieder so ein Name, wo ich nicht mehr wissen muss. Außerdem Lea Seydoux, Hauptdarstellerin, was braucht man mehr für einen schönen Abschlussabend? Das ist jetzt aber nicht der letzte Film. Ich wollte nur erwähnt haben und bin komischerweise genau auf dieser Seite gelandet. Ja. Hast du gerade einen parat?
Ja, nicht. Ja. Wie lange hast du Zeit? Nein, aber ja, ein Film, über den ich vielleicht auch gern reden würde.
Wir haben noch keine Überschneidung.
Ja, na schau. Über den ich auch gern reden, das ist ja gut, oder?
Da hat man mehr. Das ist super, ja. Das ist ideal.
Ist der in Venedig auch was gewonnen hat, das war Saint-Omer von Alice Diop. Mhm, weil sehr gut. Ich habe den nicht verstanden. Und ich
hoffst du auf die Gespräche danach genau, mit den Leuten?
Ich möchte jetzt offiziell alle Leute auffordern, bitte erklärt mir den Film. Ich habe ihn nicht besonders toll gefunden. Also ich fand ihn jetzt ein bisschen fad und dramatisch und da alle haben immer so traurig reingeschaut und es war nichts erklärt. Also es war alles so, ja, es geht in dem Film darum, dass eine Frau, eine Immigrantin in Frankreich, die allerdings aus relativ reichen Haus kommt und eine gute Erziehung hat. Also es ist jetzt, es geht nur darum, dass sie jetzt finanziell nicht am Ende war. Also, und die hat ihr Kind, die hat ein Kind bekommen von einem viel älteren französischen Mann und hat es dann umgebracht, ertränkt, irgendwo am Meer. Und den Fall gibt es wirklich. Mhm. Also gab es wirklich. Und die Alice Diop hat sich, glaube ich, damals den Prozess angeschaut. Auf jeden Fall die Hauptperson von dem Film ist eine Journalistin, die über den Prozess eine Geschichte schreiben will. Ja. Und im Presseheft steht, es geht um den Medea-Mythos. Die Medea ist ein Theaterstück, ein griechisches, da geht es darum, dass eine Königin, die ist verlassen worden von ihrem König und der hat mit einer anderen Frau was angefangen und die Medea ist daraufhin durchgedreht und hat die neue Frau und ihre eigenen Söhne umgebracht, um sich zu rächen. Und ja, ich verstehe nicht, warum es in dem Film in Saint-Omer um den Medea-Mythos geht. Ich verstehe nicht, warum alle immer so sauer reinschauen und dann nichts sagen. Ich verstehe nicht, warum es da um Hexerei geht. Ich verstehe nicht, was der Film sagen will. Aber es haben alle gesagt, der ist so toll, der ist so super, Preise hat er auch gekriegt. Also denk mal, irgendwas muss ich nicht verstanden haben.
Ja.
Also falls wer den Film versteht. Große Aufforderung an alle, bitte erklärt mir den Film.
Genau, falls jemand diesen Film sieht und aber die Genie nach dem Kino nicht getroffen hat, otto@podcast.gmail.com. Ich habe diese Adresse schon so lange nicht mehr gesagt, dass ich nicht weiß, ob AT, aber es ist .com. Und uns dann bitte die Erklärung schicken, wir leiten sie weiter. Nein,
ich freue mich wirklich, weil manchmal versteht man Sachen.
Nein, ich verstehe das total. Und ich bin mir dann auch nicht so doof zu fragen, wenn jemand rauskommt und sagt, fantastisch, so und warum? Also gar nicht so provokant, sondern
nein, aber ich habe da schon oft meine... Ja auch. Ich habe da schon oft, ich möchte jetzt nicht sagen, dass ich meine Meinung jetzt, also dass ich jetzt um 180 Grad gedreht habe, aber es ist hin und wieder schon, man versteht einfach. Das ist ja auch so als Filmjournalistin, wenn man dann, du siehst einen Film und denkst da, und dann redest mit der Regisseurin oder mit dem Regisseur und dann erklären dir die, was die eigentlich sagen wollten. Mhm. Und auf einmal denkst du, das ist eigentlich gar keine so eine dumme Idee. Sicher, es kommt jetzt nicht so optimal rüber, aber eigentlich, und dann mag man es irgendwie.
Ja,
ne?
Ja, ich meine, es hilft ja auch mehr, oder? Als die Regisseure und Regisseurinnen, die dann sagen so, naja, war es das nicht?
Ja, na sicher. Und ich habe eine große Ehrfurcht vor jedem, auch wenn es nur so ein geschissener Film ist, ich habe große Ehrfurcht vor jedem und jeder, der die an Zahn bringt. Ein Film ist ein riesengroßes Unternehmen. Also ich habe noch keinen Zahn gebracht. Nein, es ist...
hattest du es vor?
Nein, ich glaube, das wäre mir zu mühsam. Nein, ich meine, das sind Lebensjahre, die du verwendest auf so ein Projekt. Und dann kommen da irgendwelche dahergelaufenen, stingerten Journalisten rum. Und leider ist das jetzt kein, also das ist jetzt durchaus nicht so Dings. Und sagen, ich bleibe auch bei einer Chance. Ja, also, wie gesagt, ich habe da großen Respekt vor Filmemachern.
Wirklich. Ja. Und hast du als Journalistin schon eine pochende Meinung oder eine stinkende Meinung über Quentin Dupieux?
Ich liebe ihn so sehr. Siehst du, jetzt haben wir es. Da steht da.
Na schau, jetzt die erste Überschneidung. Wir's. Aber ich meine, auch ein Regisseur, der jedes Jahr liefert, hier bei der Biennale, jedes Jahr freue ich mich.
Sogar und jedes zwei Mal. Filme dieses Mal. Ja, es ist Incroyable Mevray. Incroyable Mevray und Fumé fait tousser.
Ja, aber jetzt hör auf. Ja. Zwei Filme? Ja. Ich habe mir noch gedacht, bei IMDb hat er zwei Filme rausgebracht und er zeigt mir.
Claire Denis, von Claire Denis gibt es übrigens auch zwei.
Ja, super.
Aber ich sag nur.
Nimm alles vorweg. Ja. Ich habe da Claire Denis stehen. Double Feature. Aber du hast vollkommen recht. Zwei französische.
Ja. Aber wie gesagt, der Quentin Dupieux ist jetzt unsere erste Überschneidung. Und falls wer nicht weiß, wer das ist, das war der wunderbare Mr. Oiseau. Ja. Der mit diesem lustigen Hit von vor.
Das ist lange her. 90er?
Ich glaube
98.
Auf jeden Fall, und more recently filmhistorisch Les Mordibles.
Dieser, ja, das war sein letzter sogar,
der
oder?
Der ist so, ja. Der ist, weiß nicht, ist sein
Weiß ich nicht. Also ich kann mich an Rubber erinnern.
Genau, das
an
war...
An Realité.
Ja, Les Mordibles war dann der, ja genau. Der war
und,
super.
Und es gab einen, der hatte einen furchtbaren Verleihtitel hier, Monsieur Killer Style, Le Dain. Die Deerskin, also wo es um die Jacke ging.
Jesus, naja.
Ich glaube, da kann ich auch kurz aus dem Nähkästchen plaudern, weil das war in dem Jahr, wo Porträt einer jungen Dame in Flamme raus war und Annelle Danel war damals eben mit zwei Filmen da.
Stimmt.
Mit dem und mit Le Dain und sie war bei der Eröffnung. Und danach bin ich mal zu jemandem aus dem Biennale-Team gegangen und habe gesagt, ich glaube, ich sehe sie ja nochmal. Und er hat gesagt, die siehst du nicht nochmal, weil die möchte weder mit dem Dupieux noch mit dem Hauptdarsteller je wieder in Verbindung gebracht werden. Der Hauptdarsteller kennt man auch, Oscar-Preisträger, die Artist, und mir fällt der Name beim...
Der Dingsbums. Ich schaue nach.
Das ist auf jeden Fall, ich weiß nicht, was am Set passiert ist. Ich meine, vielleicht waren sie unter anderem dafür verantwortlich, dass sie aufgehört hat, jetzt Filme zu machen. Jean Dujardin.
Genau, danke.
Aber ich musste nachschauen, muss ich jetzt auch der Fairness selber sagen. Ich freue mich auf, das ist jetzt gerade die größte Freude, wenn du mir sagst, es gibt sogar zwei Filme.
Haha, Fumé fait tousser, ich habe beide noch nicht gesehen, aber bei Fumé fait tousser, da kriege ich es jetzt raus. Schaut euch bitte mal den Trailer an, der ist schon lange ein Wahnsinn. Der erinnert voll, falls wer kennt, von Peter Jackson, mit der Feebles.
Ja, ich kann mich erinnern.
Also man merkt, der Quentin Dupieux hat ihn gesehen.
Ui, ja jetzt lese ich gerade, ich meine sehr professionell, dass ich jetzt lese, worum es hier geht, aber ich freue mich sehr, doppeltes französisches Kino, im Doppelpack ist es dann zum Quadrat, nein,
natürlich, oh ja, mindestens.
Also, und kommen wir gleich zu Claire Denis, weil es gibt sogar eine Folge von Claire Denis, die wir hatten im Stadtkino damals.
Ah, schön.
Ich erinnere mich noch sehr gern, weil wir haben auch danach einen Film von ihr gezeigt und seitdem... Claire Denis, also es gibt ja so ein paar Leute, die sind entweder in meinem toten Winkel gelaufen die letzten Jahrzehnte und die musste ich so für mich entdecken. Und ich habe es sehr genossen. Sehr schwer verdaulich teilweise auch. Also da ist keine leichte Komödie dabei.
Ich mag ihre Art, Geschichten zu erzählen so gern. Die hat das, also das ist auch sowas, also wie wir vorher geredet haben, also wenn ich da jetzt die Kurzbeschreibungen höre, was in den Filmen passiert, dann denke ich mir also, aber ich, wenn dann Claire Denis drüber steht, dann weiß ich, es wird mir gefallen.
Ja.
Das ist so, die hat, wie gesagt, sie hat ihre Art, Geschichten zu erzählen, das ist nie langweilig und das ist immer deep und immer, wir fallen jetzt da die Wörter nicht ein, aber dafür ist ja sie da. Und sie ist auch so ein Lieb, also ich habe die zweimal interviewen dürfen und sie ist irrsinnig kratzig am Anfang und wenn man aber merkt, man interessiert sie dann vielleicht doch ein bisschen dafür, dann ist sie, also ich habe wunderschöne Interviews gemacht mit ihr. Die ist
wirklich?
Echt, ja, die ist, weil alle gesagt haben, du musst aufpassen, die ist so bass und die ist so wortkarg und wir haben geredet, also es war total super. Also
ja, aber ist schön, oder? Ja. Wenn man dann doch noch irgendwie so den gemeinsamen Nenner findet.
Voll.
Weil einer meiner Lieblingspodcasts besteht aus zwei Podcastern und der eine ist Schauspieler und der andere ist eben auch Filmredakteur. Und der erzählt dann auch oft so, wie er sich getan hat. Und er hat gesagt, er war halt in Frankreich und es war per Zoom Also sie waren zwar im selben Hotel, aber es war irgendwie trotzdem per Zoom. Und sie hat eine Suppe gegessen und hat sich entschuldigt dafür, dass sie noch Suppe ist. Und er hat an der Verpackung gesehen, woher die Suppe ist. Und er hat gedacht, er kann jetzt einsteigen und sagen, ah, die hatte ich auch, die war sehr gut. Und sie hat ihn vollkommen entgeistert angeschaut und gesagt, reden wir jetzt über Suppe oder über einen Film? Und damit war es für ihn vorbei. Und er hat zum Schwitzen angefangen und hat gedacht, oh Gott, sie sind meine größte Heldin und ich rede über Suppe.
Aber ich glaube, sie mag das gern. Also ich hatte das Gefühl, ich habe irrsinnig lang Interviews gemacht, wirklich lang. Also. Und ich mag ja auch keine Star-Interviews mehr machen. Ich habe in Venedig zum Beispiel kein einziges gemacht, aber nicht jetzt deswegen, weil ich wollte einfach nicht mehr. Ich habe mit so vielen Talents geredet, man nennt ja das Talent. Und du bist immer, als Journalist bist du immer der Trottel. Ja. Also du musst jetzt erst einmal betteln, dass du mit denen reden darfst, dann sitzt du mit irgendwelchen anderen fünf Handeln am Tisch und es ist einfach demütigend und ich bin immer zu alt, da bin ich zu alt dafür. Aber wie gesagt, ich habe das sehr lang gemacht und du merkst halt dann, wie die Leute reagieren und die freuen sich, die machen ja das auch so oft. Und die Claire Denis macht, glaube ich, gern, die freut sich, wenn Leute dann ein bisschen verunsichert sind. Ich glaube, sie macht das gern. Und ich glaube, das hat ja, wahrscheinlich wird dir das taugt, aber den schockiere ich jetzt ein
bisschen. Die Amerikaner, denen zeige ich es jetzt.
Und ich tue mir halt, ich bin Mutter, mich kann man nicht.
Sehr schön. Aber es ist, einer der beiden Filme ist wieder mit Juliette Binoche. Mhm. Und das ist ja nicht ihre erste Zusammenarbeit. Mir ist der Film nicht eingefallen, den müsste ich jetzt auch schauen. Aber Un Bon Soleil, Intérieur.
Den habe ich so gern gehabt. Das war Claire Denis' erste Liebeskomödie. Kann man das? Ja, kann man, glaube ich, schon. Oh ja, eigentlich schon.
Ja.
Ja, und da haben wir auch ein wunderschönes Interview gehabt in Cannes, das weiß ich auch noch, das war echt super. Genau. Da hat sie sogar gekichert.
Und jetzt ist sie nach 4 Jahren zurück, nach High Life, die letzte Zusammenarbeit mit der Juliette Binoche und jetzt ist sie mit Avec Amour et Acharnement und Stars at Noon.
Genau, den Avec Amour, den habe ich so halb gesehen, da habe ich leider früher rausgehen müssen.
Aber der hat mich von Zusammenarbeit und Inhalt sagen, aber erinnert mich schon ein bisschen an den Soleil, oder?
Also halt, ja, die Geschichte ist halt ein bisschen schwieriger. Nein, keine Ahnung. Ich meine, ich habe mir nicht ganz gesehen. Ich möchte auf jeden Fall jetzt wissen, wie es ausgeht. Es geht um ein Love Triangle, auf jeden Fall.
Okay, okay. Und der Stars at Noon?
Den habe ich nicht gesehen, auf den freue ich mich schon sehr.
Hast du nicht gesehen, aber da ist auch so eine der Schauspielerinnen der Stunde, nämlich die Margaret Qualley, ist die Hauptdarstellerin, die man wahrscheinlich kennt noch aus der Netflix-Serie Maid oder Maiden.
War die nicht auch die Margaret Qualley? Die war,
und ist doch
die,
Once Upon a Time in Hollywood.
Die Tochter von irgendwem.
Und es ist die Tochter von, schau, warum sagst du jetzt irgendwem? Ich habe es gerade noch gehabt.
Weiß man nicht einfach.
Mit der Andy McDowell.
Ja, danke.
Auch ersichtlich die Tochter, würde ich sagen.
Ja,
Stars at Noon und ein schönes Double Feature. Ja, den hatte ich auch aufgeschrieben. So, da haben wir also 2 Überschneidungen schon gehabt.
Na schau.
Gibt es noch irgendwelche Double Feature? Ah ja, da muss man jetzt auch sagen, ein fixer Gast mittlerweile. Ich habe ihn mir zwar nicht aufgeschrieben, weil ich habe Probleme mit John Zorn, also mit der Musik. Da bin ich leider nie reingekommen. Und ich weiß nicht, ob ich mir 3 Teile über jemanden anschauen möchte, wo ich vielleicht auch ein bisschen...
Das ist lustig, wenn du das sagst, weil wie ich die Liste durchgegangen bin vor dem Podcast, habe ich mir genau das Gleiche gedacht. Es ist Mathieu Amalric.
Ja, genau das ist es nämlich. Jeder Mathieu Amalric, also... Es gibt oft Filme, wo er, also ich glaube, er ist jedes Jahr mindestens einmal vertreten, ob als Schauspieler oder Regisseur. Seine Regiearbeit letztes Jahr habe ich sehr gern gehabt, auch wenn mir jetzt wieder der Name nicht einfällt. Und er ist meistens in jedem französischen Film in irgendeiner Weise auch noch vertreten als Schauspieler. Deswegen ist er jedes Jahr dort. Und letztes Jahr, wirklich, er hatte einen Film, den hat er präsentiert und deswegen war er dort. Und offensichtlich war er schon so oft in Wien, dass er sich nichts anderes anschauen wollte. Also hat er sich die Filme davor einfach so angeschaut. Und wenn du dir denkst, für den Film wird natürlich der rote Teppich ausgerollt und er hat Begleitung und alles, oh, Monsieur Amalric und hier geht's da lang. Aber für die Filme davor war er vollkommen allein und wie er da im Gartenbau herumsteht und sich die Filmplakate anschaut. Und da fehlt mir halt leider auch ein bisschen der Mut, einfach hinzugehen und sagen, Mathieu, größter Held hier. Oh. Das war schon sehr toll. Und er ist natürlich auch wieder da und selbst wenn man wieder sich einfach anschaut, wann diese Filme sind, vielleicht einfach in dem Film davor oder danach gehen und ihn ansprechen und fragen, ob er mit einem was trinken möchte.
Super. Ja, ich glaube nicht, dass er da Nein sagt.
Also zu den Stargästen habe ich zwar drüber geschaut. Ich glaube, tatsächlich ist einer der größten Namen noch Werner Herzog.
Wollte ich gerade sagen. Ja, der einzige, ja, eigentlich Werner Herzog.
Ne? Ja. Ja. Ich meine, letztes Jahr war es Matt Dillon. Dieses Jahr ist es Werner Herzog. Ich meine, irgendwann wird Corona hundertprozentig überstanden sein und dann werden auch alle wieder über den großen Teich kommen.
Mir geht ja mittlerweile Werner Herzog am Hammer. Ich muss ja jetzt ehrlich
sagen. Okay, darf ich ganz kurz sagen, mittlerweile?
Ja, danke.
Nein, ich weiß, wir hauen ja immer ganz gern hin auf die Großen, weil warum sollen wir auf die Kleinen hinhauen? Auf Wes Anderson, auf Werner Herzog, ich glaube, die haben genug Fans in ihrer Seite, ja, dass sie sowas aushalten. Aber, ja. Jean-Luc Godard haben wir heute auch schon ein bisschen so, wer braucht das noch? Aber ich weiß, was du meinst.
Das ist natürlich. Aber das ist halt sowas, wo man darf dann auch irgendwie seinen Frieden machen mit, man ist damit aufgewachsen und das waren halt genau. So ein bisschen der Papa, der Filmpapa, und irgendwann einmal ist man dann erwachsen und dann denkt man sich, Papa, du bist eigentlich auch ein Trottel. Und das darf man sich auch sagen. Hallo Papa, falls du das hörst, was du nie hören wirst, weil mein Papa weiß nicht, wie man Podcast hört. Mein Papa ist einer von denen, die...
Na gut, dann besuche ich ihn und drehe es ihm auf.
Die in ihrem Leben noch keine Glühbirne ausgewechselt haben. Wirklich nicht, das kann er nicht. Kein Witz.
Okay, aber das liegt dann nicht an moderner Technik. Ich meine, wie lange gibt es die Glühbirne? 140 Jahre? Okay, vielleicht liege ich da jetzt auch daneben.
Ja, nein, aber man darf dann auch über die Alten... Ich glaube, man muss über die Alten auch ein bisschen schimpfen.
Ja, muss man.
Dürfen,
zumindest, ja.
Vor allem über Werner Herzog.
Ja, natürlich, nein. Wir werden natürlich dort sein, wir werden uns anschauen und dann werden wir sagen...
Sicher?
Dann werden wir sagen, Gangrene.
Okay, ich sag jetzt was, ich habe noch einen Film und nachdem du mir hier gegenüber sitzt und mich nicht nur hörst, ist dieser Film für dich überhaupt keine Überraschung. Ich trage ein Kelly Riker T-Shirt und boy oh boy, sehr, bin ich glücklich.
Ein sehr hübsches Kelly Riker T-Shirt übrigens.
Ja, danke, das freut mich sehr. Das werde ich auch sicher tragen, entweder am 30. oder am 1.11., je nachdem ob Gartenbau oder Stadtkino, wenn Showing abläuft. Die vierte Zusammenarbeit von Kelly Reichardt und Michelle Williams. Und was soll ich sagen? Ich liebe sie alle.
Ja.
Und zwei davon gehören zu meinen, ich habe es vorher schon mal gesagt, es gibt so 20, 30 Viennale-Highlights. Beide davon gehören dazu. Und da meine ich jetzt Wendy und Lucy und Uncertain Women, wo sie zwar eine kleinere Rolle hat, jetzt ist sie wieder die Hauptrolle, aber...
Ja,
Kelly Reichardt letztes Jahr mit First Cow. Ich schaue mir jeden Kelly Reichardt an. Ja. Und ich vertraue ihr, wenn sie sagt, diesmal probiere ich es mit einer leichteren Komödie.
Ja.
Ich glaube, es ist ihre erste.
Ich freue mich schon. Ja, ich weiß nicht, ob Kelly Reichardt leichte Komödien kann. Aber ich freue mich schon. Ja. Und, ja. Und dann möchte ich noch einen Film erwähnen, den ich auch noch nicht gesehen habe, aber auf den ich mich auch schon voll freue. Das ist The Listener von Buscemi.
Oh ja.
Da geht's um eine Frau, also das ist so ein Stimmenfilm, also man sieht nur die Hauptdarstellerin. Da geht es um eine Helpline, eine Frau, die bei einer Helpline arbeitet und die, wo verschiedene Leute eben anrufen und es erinnert ein bisschen an diesen einen Film mit Tom Hardy damals, der nur am Telefon stand.
Der Abschlussfilm
so
sogar war.
So super. Der war, also, aber es ist ein bisschen, also man kann es vielleicht ein bisschen vergleichen vom Setting her, es ist natürlich ein anderer Film, aber es ist, was ich vom Trailer her gesehen habe, glaube ich, dass das, und was ich von den Kollegen her gehört habe, freue mich voll auf den. Und okay. Ich finde den Steve Buscemi so super. Der spielt zwar nicht mit und er ist nicht sichtbar, aber ich finde den ursexy.
Entschuldige, weißt du, ich habe jetzt, im Kopf bin ich schon durchgegangen, dass ich nicken werde zu jedem Adjektiv, weil das meiste zutrifft. Ich glaube, ich habe jetzt nicht mit sexy gerechnet, aber auf jeden Fall einer der allerinteressantesten Persönlichkeiten. Jetzt nicht nur von den offensichtlichen Dingen, ich meine, man muss sich nur seine Filmwahl aussuchen, du kannst das amerikanische Independent-Kino der 90er nicht ohne ihn denken. Und dann gibt es aber auch fast keinen Adam Sandler-Film, wo er nicht auch mitspielt.
Nichts gegen Adam Sandler-Filme wäre jetzt zu weit gefasst, das möchte ich so nicht sagen.
Großer Fan hier.
Aber That's My Boy, bitte, das ist ein Klassiker.
Weißt du, was ich so gut finde? In jeder Podcast-Folge hat ein Gast eine Meinung über Adam Sandler. Es war noch nie ein Geblämmer weg. Na? Es war immer ein, naja, Adam Sandler. Aber der Film, also wirklich vom Horvath bis über den Ungerbück, sie alle hatten einen Lieblings-Sandler.
Echt? Welcher ist da jetzt
dabei? Ja, das habe ich jetzt gut, dass du das jetzt fragst.
Ja, natürlich.
Aber It's My Boy könnte schon mal erwähnt worden sein.
Das ist der mit Vanilleeis.
Ja,
sowieso. Genau. Ja, eben. Der ist so unpackbar krank.
Aber mit der Susan Sarandon und mit Susan Sarandons Tochter genau. Als ja, sie in jungen Jahren.
Genau, und er ist einfach so und das End, und er ist nicht moralischer Film in Wahrheit, ja. Nämlich echt, er tut so anarchisch, aber er ist eigentlich voll lieb.
Ja, absolut. Also ich finde tatsächlich, dass es nach der Will Ferrell Retro bei der Biennale Zeit wäre für eine Sandman-Retro bei der Biennale.
Ich meine, es gibt ein paar, die echt nicht aus. Ich meine, wie hat der geheißen? Twins, glaube ich, war das. Kann es sein? Ich meine, der war wirklich schrecklich. Und es gibt ein paar Adam Sandler-Filme, die kann man sich nicht anschauen.
Nein.
Aber der Sohan, bitte, auch ein Klassiker.
Ja, und natürlich die großartigen Safety und Paul Thomas Anderson-Filme.
Genau.
Also ich glaube, da kann man schon was zusammenbasteln. So, das ist jetzt aber wirklich eine gute Überleitung, weil bei der Biennale gibt es ja nicht nur die aktuellsten Best-of-Festivals der vergangenen Saison, sondern auch wie immer spannende Retros und Monografien. Ich mag jetzt nicht alle erwähnen. Das Schöne an den Monografien, vor allem beim Filmmuseum und beim Filmarchiv, wenn der Plan jetzt eh schon so voll ist mit Biennale-Filmen, beide schauen, laufen weiter.
Genau.
Also ich nutze das immer ein bisschen aus, dass ich so im November dann noch im Filmmuseum das auslaufen lasse.
Ich bin ja so ein Ding, ich wohne ja quasi zu Fuß 10 Minuten vom Filmmuseum und ich bin viel zu wenig dort. Das ist so schändlich.
Ja,
ich sollte eigentlich wirklich jeden Tag hingehen.
Ja, wirklich. Ich hole gleich die Filmmuseumsroute raus.
Ja.
Das Einzige, was mir eine Herzensangelegenheit ist, ist es wirklich. Denn da will ich mir jetzt nicht auf die Schultern klopfen, aber ich glaube, ich bin von Tür zu Tür gerannt, über ein Jahr lang, weil ich vor über einem Jahr die Elaine May entdeckt habe für mich und habe gesagt, Leute, bitte, die hat 4 Filme gemacht, könnt ihr der nicht eine Retro schenken? Ich war wirklich in jedem Haus, dank des Podcasts habe ich ein paar Leute kennengelernt.
Und jetzt gibt es.
Ich habe das Gefühl, meine Gebete wurden erhört. Die 4 Filme der Elaine May. Das
ist die Otto-Römische Retro.
Die sind alle. Also ich meine, das ist wirklich was Besonderes. Wenn man sich die Filme anschaut, denkt man sich, okay, das sind ja große Namen, die werden ja einfach zu bekommen sein. Ja, probiert das mal. Gebt's ein, irgendeine Videothek oder Amazon oder Netflix oder was auch immer, ihr werdet diese Filme nicht finden, das ist eine einmalige Chance. Die gibt's, ich habe einen in England gesehen, The New Leaf, den könnte ich mir dort kaufen mit Einlieferungsgebühren mittlerweile bei 30 Pfund, weiß ich nicht. Da gehe ich doch lieber ins Kino und schaue mir das an. A New Leaf, Heartbreak Kid, Mikey und Niki und der ist da. Und jetzt ganz ehrlich, hast du alle 4 gesehen?
Nein, muss ich ganz ehrlich sagen. Heartbreak Kid habe ich gesehen, New Leaf glaube ich mal so. Das ist ja immer so ein Problem. Man hat ja, wenn man so Filme schaut, früher, wie es noch kein Streaming gegeben hat und wo Leute noch so Videokassetten gehabt haben und sagen, hey, das schauen wir uns an. Natürlich hat man den Film theoretisch gesehen, ja, aber in Wirklichkeit bist du halt dann mit irgendwem in der Ecke gesessen und hast was getrunken oder was geraucht. Also natürlich nur Nikotin geraucht. <Ja. lacht> Und man hat natürlich dann gescheit drüber hergeredet, aber also hin und wieder, ja. Aber also Heartbreak Kid habe ich definitiv gesehen und Ishtar ist überhaupt eins. Ja, ich bin ja ein heimlicher Verkappter, das den Hoffmann-Fan.
Mhm.
Aus vielen Gründen.
Mhm.
Ja. Der Grund, warum er den jetzt bei uns nicht mehr so oft zum Sehen kriegt, ist, glaube ich, weil der einfach damals extremst gefloppt ist. Ich kann mich erinnern, es ist so eine Geschichte über Warren Beatty und Dustin Hoffmann. Die spielen ein
Singer-Songwriter-Duo.
Die ist nicht scheiße sind. Und die dann irgendwie so in Marokko oder in so einem Resort-Hotel, glaube ich, auftreten sollen, aber am Weg dorthin von Isabelle Rajani abgefangen werden. Mhm. Und das ist so eine ganz krude, lustige Spionagegeschichte.
Ja.
Und ich kann mich erinnern, wie der damals rausgekommen ist, dass ihr das nicht groß beworben worden war, ein Beatty, Dustin Hoffmann und Isabella Gianni, schönste Frau der Welt. Ja.
Mhm.
Und dann ist der so gefloppt, weil er, ja.
Es sagt sehr viel wieder mal aus über Hollywood und alles, weil sie hat selber gesagt, wenn alle Leute, die den Film gehasst hätten, auch gesehen hätten, wäre ich Millionärin.
Naja.
Wo der seinen schlechten Ruf her hat, weiß ich nicht.
Ich weiß es nicht. Das ist irgendwie so ein bisschen, hat mich total erinnert an Dirty Rotten Scoundrels irgendwie. Ja. Da ist ja auch irgendwie so, es ist so ein
Nein, es ist eine Komödie, die man in der Form selten gesehen hat und jetzt sowieso nicht mehr bringt. Das Traurige ist natürlich, wenn einem Mann so ein Flop passiert,
dann macht er die nächsten
vier. Mhm. Für sie war das Ende ihrer Karriere jetzt, ist es nicht nur der einzige Grund, sie hat schon immer wieder betont, sie hat bei vier Filmen so viel Scheiß mitgemacht, sie hat sich nie den Final Cut nehmen lassen. Ja. Weißt du, ist man sofort schwierig im Business. Sie hat gesagt, die anderen, also das sind, sie geht wieder zurück ins Theater, sie schreibt lieber wieder, ist aber trotzdem eine der spannendsten Personen. Leider gibt es keine Biografie über sie. Das Nächste, was man noch finden kann, ist, was ich sehr empfehlen möchte, weil es ist sehr viel von ihrem Leben drin, ist die Biografie von Mike Nichols, den man eher kennt.
Es gibt keine über sie, das ist
Es gab auch bisher... Und das macht es sehr besonders, das kann man nicht oft genug betonen. Nee. Es gibt nicht sehr viele Filmografien, es hat bisher wenige Monografien weltweit gegeben. Es gab eine in New York, wo sie nicht einmal hinkommen wollte, man hat sie dann doch überredet. Und das Problem ist, auf den Filmen sitzen Filmverleihfirmen, die später das Filmgeschäft aufgegeben haben. Mhm, also da gibt es eh viele Gulf and Western, die irgendwann
die
mal...
Die hängen da jetzt quasi in der ewigen Schleife. Ja,
und ich weiß nicht, mit wem sie sich verscherzt hat, aber da gibt es Leute, die gesagt haben, okay, wir werden sie nie wieder zeigen. Und es ist extrem schwierig und ich kann das nicht oft genug betonen, wie großartig das ist, dass die Biennale alle vier Filme zeigt. Es kommt alle paar Jahrzehnte mal wieder vor. Also diese vier Filme möchte ich sehr empfehlen. A New Leaf ist eine super Komödie mit Walter Matthau, wie The Heartbreak Kid kennt man vielleicht sogar in der furchtbaren Neuverfilmung mit Ben Stiller, der 2008 oder so.
Der hat nichts mehr
mit dem Original, nichts mit dem Charme zu tun hat. Elaine May spielt in A New Leaf ja selbst mit. In den anderen ist sie dann nur mehr hinter der Kamera. Mikey und Nikki ist wahrscheinlich von allen versuchen, ein Cassavetes-Film zu sein, ohne dass Cassavetes hinter der Kamera wäre, der Cassavetes ist.
Den habe ich nicht gesehen, leider. Erzähl du mal was. Was geht es da nochmal?
Es ist eine Gangstergeschichte, wie als ob sie Cassavetes erzählen würde, wo es in Wahrheit nur um zwei Freunde geht. Der eine hat sich verscherzt mit einem Boss und der andere, sein bester Freund, muss ihm sagen, du, ich bin gekommen, um dich umzubringen. Sie verbringen noch einen Abend zusammen und trinken und reden übers Leben. Und es ist wunderbar traurig und tiefsinnig, Freundschaft zwischen zwei alten weißen Dudes, wie sie nur von einer Frau erzählt werden kann. Es ist ein wunderbarer Film.
Wie wir sie sehen können.
Genau.
Einer bringt den anderen um.
Ja, das möchte ich gar nicht verraten, ob das tatsächlich dann am Schluss passiert.
Ich habe ihn nicht gesehen, ich kann nichts dazu sagen.
Aber ich habe den auf YouTube in grottiger...
Aber es ist trotzdem so, dass du hängen blieben bist?
Ich habe alle vier gesehen, in furchtbarer Qualität, irgendwo runter gestreamt und ich freue mich, sie jetzt in...
Na, das heißt was, das finde ich immer total... Ja. Also, Das war eben so ein Problem, was ich gehabt habe mit dem Eismeier. Ich habe den vorab gesehen auf einer ganz einer winzigen kleinen Ding und ich habe mir den echt angeschaut. Also ich habe den durchgesehen und der hat mir echt gefallen, aber also wie er erzählt war. Aber ich habe dann echt Probleme gehabt damit.
Ja.
Aber gut.
Wie schaut es aus mit, hast du dann überhaupt Energien für Partys nebenbei? Weil ich meine, es gibt ja wieder DJs und FilmemacherInnen an den...
Das ist halt immer das Ding, ich weiß es nicht, das werden wir schon sehen. Also
aber es gibt auf jeden Fall wieder diese Pop-Up-Bar, glaube ich.
Ich glaube schon, ja.
In der Nähe von der Urania, die Adresse findet man sicher leicht raus, ich habe sie mir jetzt nicht rausgeschrieben. Dann ist der... Ja, ich möchte es erwähnen, weil es erwähnt werden kann. Der Lars Eidinger ist wieder da.
Ja, das muss ich jetzt nicht haben.
Das brauche ich nicht. Schau, jetzt habe ich ihn doch erwähnt. Ich weiß nicht, warum.
Ich mag ihn nicht.
Es gibt einen Film über ihn.
Darf ich das jetzt sagen?
Ja, das darf man wirklich sagen.
Dafür ist er berühmt genug, oder? Dass ich sagen darf, ich finde ihn unnötig.
Ja. Das soll jetzt nicht unser Abschluss sein. Ginny, ich freue mich sehr trotzdem, wenn wir uns vorm Kino sehen, wenn wir uns hinterm Kino sehen, wenn wir uns in
wir sehen uns bei der Eröffnung, denke ich mal, oder?
Ja, da wollte ich jetzt nicht so, ich meine, da braucht man eine Einladung und vielleicht kriege ich eine, vielleicht kriege ich eine nicht. Ich habe bis jetzt jedes Jahr noch eine gekriegt.
Manche von uns sind eingeladen zur Champagner. Nein.
Aber ich meine, die einzige Party, die wirklich großartig ist, ist doch das Bergfest jedes Jahr, oder? Bergfest.
Was?
Wir haben alle Bergfest.
Da bin ich nicht eingeladen.
Ich sag dir was, da gibt es fünf Leute, die eingeladen sind und die sitzen dann dort im Lusthaus bei gediegenem Schnitzel und dann um 23 Uhr kommen alle hin.
Ich mag ja...
Bis die Securities irgendwann mal aufgeben und alle reinlassen.
Ich war früher immer beim Lusthausfest. Ich bin ja, ich bin eh eingeladen, aber ich fahre nicht mehr hin, weil die tanzen, also
am Arsch der
weil
Welt
am Schluss,
ist.
Nein, aber am Schluss tanzen es dann alle zu Sachen... zu denen ich nie tanzen werde, wenn ich noch so betrunken wäre. Also es gibt Leute, es gibt zwei, there's two kind of people in this world. Yeah?
Ja.
Es gibt welche, die tanzen irgendwann zum Modern Talking und es gibt welche, die tanzen nie zum Modern Talking.
Irgendwann werden sie
es gibt
gebrauchen.
Welche, die tanzen zu Dancing Queen und es gibt welche, die tanzen nie zu Dancing Queen. Das ist die einzige Scheiße, aber Nummer, ja.
Okay. Ich freue mich sehr, wenn du den Kopf schüttelst und mich auf der Tanzfläche zu Lars Eidingers Aber-Medley tanzen siehst. Nein, da werden wir uns nicht sehen. Aber es wird genug andere Möglichkeiten geben. Danke vielmals fürs Kommen. Schön, dass du es doch noch ins Wohnzimmer zu uns geschafft
danke
hast.
Danke für die Einladung.
Und,
hab mich sehr gefreut.
Bis bald.
Ja, das war sie, die Zusammenfassung. Ich glaube, es ist alles gesagt. Also was heißt, es ist alles gesagt? Es gibt noch viele Filme, über die wir nicht wirklich gesprochen haben, die vielleicht auch noch auf meiner Wunschliste sind. Ihr werdet mich sicher in mehr Kino, in mehr Filmen antreffen, als ich hier erwähnt habe. Die von der Ginny nehme ich auf jeden Fall mit. Aber wir haben halt auch nicht unendlich viel Zeit und wir wollen euch auch nicht überfordern. Es hat ja nicht jeder so viel Zeit, jeden Tag dreimal ins Kino zu gehen. Also ich glaube, mit 10 bis 20 Filmen seid ihr gut versorgt. Ich habe mich wahnsinnig gefreut, die Ginny hier gehabt zu haben. Sie ist bald live zu erleben und es ist nicht übertrieben, wenn ich sage, ich freue mich schon fast ein Jahr drauf, denn sie hat ein Kabarettistinnenprogramm, ich glaube, das kann man so sagen, zusammengestellt mit einem sehr bekannten Namen, denn sie war schon hier, mit der lieben Miriam Hie, der Mimi, Julia Püringer, ebenfalls eine Person, die ich wahnsinnig gern hier gehabt hätte, vielleicht holen wir es irgendwann mal nach, ganz liebe Grüße an die Julia, und die Heidi List. Diese vier Damen haben ein Programm mit dem wunderbaren Titel Mary Feminismus und das läuft am 16.12. in der Kulisse. Warum freue ich mich, habe ich das jetzt schon gesagt, warum freue ich mich seit über einem Jahr drauf, fast einem Jahr drauf, denn es hätte schon letztes Jahr stattfinden sollen. Aber ja, wir wissen eh, warum viele Sachen in den letzten 2,5 Jahren nicht so stattgefunden haben, wie wir uns das erhofft haben. Auch dieses schöne Programm. 16.12. noch einmal in der Kulisse. Es gibt noch Karten. Ich werde mir jetzt sofort eine oder zwei besorgen. Mary Feminismus mit der lieben Ginny und ihren Kolleginnen. Danke vielmals, Ginny, dass du hier warst. Danke an das Ray Film Magazin für die freundliche Unterstützung. Und wie immer, danke an meine Partnerin in Crime, Sabrina. Danke, dass du das Ganze zusammenschneidest. Ich hoffe, ihr kommt gut durch den Herbst. Ich hoffe, ihr kommt gut durch den Filmherbst. Wahrscheinlich kann ich euch auch gleich wünschen, dass ihr gut durch den Winter kommt. Aber wir hören uns bestimmt bald mal wieder. Und wenn nicht, sehen wir uns im Kinosaal.